Kack- und Sachgeschichten, Folge 65. Der demolierte Mann. Wir sprechen heute über eine Zukunftsvision, die im ersten Moment eigentlich ganz cool klingt, die wir, glaube ich, aber doch ablehnen, weil sie viel zu wenig Cheeseburger für uns bereithält, weil wir viel zu viel Strafe zahlen müssten fürs Schimpfen und weil wir keine Ahnung hätten, wie die verdammte Toilette funktioniert. Wir klären sie heute, ein für alle Mal, die Frage aller Fragen. Wofür sind die drei Muscheln da? Ich bin Fred und ich wünsche viel Spaß beim Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Frohes Neues, ihr Schweine!
Frohes Neues!
Willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten aus Hamburg-Barmbek. Wir sitzen am Kack- und Sachtisch, sprechen in die Kack- und Sach-Mikros. Yeah. Richard öffnet sein Bier mit dem Kack- und Sach. Holzpimmel, Flaschenöffner.
Endlich, ich hatte schon so Fingerjucken, ey. Ah, verdammt.
Oh, ich musste so lange Feuerzeuge und andere Dinge benutzen. Endlich wieder ein ordentliches Gerät in der Hand.
Will. That's what he said.
Ja. Eigentlich ist er lackiert, sonst hätten wir schon Splitter in den Fingern.
2018, herzlich willkommen, liebe Hörer. Die Jungen wie die Alten, die Neuen wie die Bekannten. Prost. Und ich mache ja trockenen Januar, wie immer.
Ne?
Tobi auch. Richard trinkt unser restliches fränkisches Bier, das unsere Hörer uns geschickt haben.
Ja, und zwar heute in der Folge.
Ja, Leute, bevor wir loslegen, was habt ihr euch denn so vorgenommen fürs neue Jahr?
2 Monate keinen Alkohol trinken. Also bis Ende Februar, mit einer Ausnahme.
Ja, ab jetzt sind die Abonnenten halbiert.
und dann aber Ende Februar, wenn es vorbei ist, voll besaufen, oder?
Ja, das
oder?
Karneval.
Bis zum
also irgendwo da, Anfang März.
Tobi, du kannst
Anfang März oder Anfang April ist Karneval.
Tobi, du kannst von, das ist ein Logikfehler, du kannst von Son Goku auch nicht verlangen, dass er ein Jahr nicht trainiert und dann gegen Cell kämpft. Das geht nicht.
Aber ich werde es versuchen, das ist deutlich günstiger.
Richard, was hast du dir vorgenommen?
Fürs neue Jahr jetzt? Eigentlich gar nicht so viel. Ich habe halt wirklich, ich habe so eine Liste gemacht am 1. Januar mit Dingen, die ich schon ewig lange aufschiebe. Und das mache ich dieses Jahr jetzt einfach, habe ich mir gesagt. Mhm. Also kein, ich brauche das, um das dann zu erreichen, sondern ich sage, okay, was brauche ich? Das mache ich jetzt einfach.
Mhm.
So. Aber was ich da mache, das ist erstmal noch meine Sache.
Mhm. Ja, also ich habe auch so ein paar Ziele, jetzt keine guten Vorsätze.
Nee,
ich auch nicht. Ich will vielleicht auch ein bisschen abnehmen, aber das will ich jedes Jahr seit 20 Jahren.
Ich habe auch so einfach Sachen, die ich erreichen möchte in diesem Jahr.
Ja, genau.
Das ist jetzt nicht irgendwie, ich will partout nicht mit dem Trinken aufhören, ich will nicht mit dem Rauchen aufhören. Ganz im Gegenteil, das soll verdoppelt werden.
Ja, ich würde meinen Rauchkonsum ganz gerne wieder einschränken, weil ich hatte schon mal aufgehört. Und dann irgendwie so.
Und dann kamen immer die Kack- und Sachaufnahmen.
Ja, und gerade gegen Ende des Jahres, also mein Urlaub in der Heimat, habe ich komplett durchgeraucht. Mhm. Und dann mir jetzt so gesagt, okay, du solltest jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen aufhören.
Ja, das Einzige, was ich auch gemacht habe, Ernährungsumstellung halt unter der Woche. Gibt's halt was anderes als normalerweise und dann.
Sagte er, nahm einen kräftigen Schluck aus seinem vollmundigen Bier.
Ja. Nee, aber ansonsten so, weiß ich nicht. Ja. Ein bisschen bewusster mal leben. Nicht alles so selbstverständlich nehmen.
Ja, so ein paar Ziele. Ja, dem Herrgott danken, bevor man sich das 5 Liter Fass Bier in den Kopf knallt. Bewusster leben.
Ja.
Aber wir danken dir
für gar nichts, denn wir haben alles selber bezahlt.
Ne? Weil das wer den Koch vertraut, braucht vor dem Essen nicht zu beten.
Jupp. Yep.
Das ist nicht schlecht.
Das gilt übrigens auch für ihn. So.
Was? Ja. Wenn du dem Koch vertraust, brauchst du vor der Ehe nicht zu beten. Das sind aber ganz andere Kulturkreise.
Tja, Leute, dann starten.
Wie süß dieses alkoholfreie Bier ist.
Dann starten wir ins neue Jahr mit einem wunderbaren Thema. Und zwar haben wir uns kann man sagen, Kultfilm?
Ja. Also Sissi würde ich schon als Kultfilm bezeichnen.
Auf jeden Fall. Ja. Also nachdem wir uns geklopft haben, ob jetzt Heidi auf der Krim oder Sissi wir machen, also Sissi, den kennt jeder.
Also habe ich jetzt Weihnachten auch mit meiner Mom wieder gesehen.
Ernsthaft jetzt?
jetzt.
Naja, aber meine Mom hat ihn gesehen. Und wir haben Wer bin ich gespielt und ich habe meinem Bruder Sissi gegeben, er ist zum Verrecken nicht drauf gekommen.
Hast du ein Glück, Alter. Ich muss mir mit meiner Mutter und mit meiner Großmutter zusammen 3 Haselnüsse für Aschenbrödel reinziehen. Oh. Ich habe echt, ich glaube, ich habe noch niemals so intensiv mein Handy benutzt.
Ich habe mit, jetzt sind wir wieder bei Weihnachten, ey, fickt euch, fickt doch die Henne, ey, alter Falter. Ich habe mir nach Weihnachten, kurz am ersten Weihnachtsfeiertag, mit meiner Mutter und mit meiner Freundin Nina zusammen das Wunder von Manhattan angeguckt.
Nach Jahren. Der ist so schön.
Das ist ein affengeiler Film.
Mega, hast du den noch nie gesehen?
Doch, aber bestimmt 10 Jahre her. Oh, okay, Leute, super. Unser Thema Demolition Man.
Adrian. Ich wollte gerade machen, aber das war der andere, ne?
Ein affenkranker Film aus den 90ern.
Auch ein Weihnachtsfilm bestimmt.
Und ja, Tobi, dir gebührt die Ehre, der erste Alien des Jahres. Kommt das Alien auf die Erde? Was ist denn, um was handelt es sich denn bei Demolition Man?
Demolition Man ist ein US-amerikanischer Spielfilm mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle und Sandra Bullock und Wesley Snipes.
Heil Stallone.
Und es geht darum, dass ein klassischer, übertriebener Krimineller aus dem 21. Jahrhundert und ein klassischer, übertriebener 20. Jahrhundert, ein klassischer, übertriebener Polizist des 20. Jahrhunderts eingefroren werden und in einer utopischen Zukunft, in der es keine Gewalt und keinen körperlichen Kontakt mehr gibt, wieder aufgetaut werden, aufeinandertreffen und viele Stallone-Sprüche und Schießereien. Später ist der Böse tot und die Welt ist gerettet.
Also auf die Handlung gehen wir wie immer gleich nochmal im Detail ein. Richard, du als ehemaliger Filmkritiker und jemand, der Kinder entführt, als Filmkritiker, weil Filmkritiker machen das ja. Ja,
was die Leute nicht wissen, wir sind alle Belgier.
Das geht zu weit, Alter. Das geht zu weit.
Ist das ein guter Film?
Demolition Man? Nee. Also Demolition Man ist...
Er hat gute Passagen.
Sagen wir mal so, er ist sehr, sehr schönes Popcorn-Kino. Er wurde ja auch immer vermarktet als Actionfilm, aber ich habe es mir sogar noch aufgeschrieben, was ein Kritikerkollege auch mal geschrieben hat. Eine actionreiche Ummantelung der sozialtechnischen und Kontrollkritik über die Gesellschaft.
Ja, nur leider besetzt mit Stallone und nicht Tom Hanks.
Genau, und ich will nur einen Satz zitieren, den fand ich nämlich so schön, aus dem Film gleich zu Anfang. Sie schicken einen Wahnsinnigen, um einen anderen zu fangen.
Ja, ja. Super, also super geil, dass das Stallone, die Figur von Stallone über sich selbst sagt. Also ganz kurz nochmal, weil das hast du schön zusammengefasst, Tobi, aber die Handlung ist schon so ein bisschen zu komplex, um die in einem Satz runter gut zu beschreiben für jemanden, der den Film noch nicht gesehen hat.
Wer den Film nicht gesehen hat, was Tobi gerade gesagt hat, ja, das ist der Film.
Ja, das, was du meinst, ist das Worldbuilding, nicht die Handlung. Ja. Die Handlung ist Wesley Snipes nervt alle und er bringt ihn um.
Ja, ganz genau.
Am Anfang wird klar gemacht, so in der Gegenwart, also in den 90ern, dass Wesley Snipes ein total kranker, psychopathischer Verbrecher ist und dass Stallone ein unfassbar kranker, psychopathischer Cop ist.
Ja. Also die sind beide halt wirklich so Bilderbuch-Abziehbildchen der beiden Extreme, gut und böse. Ja,
also im Prinzip ist der einzige Unterschied zwischen den beiden...
dass sie für unterschiedliche Organisationen arbeiten.
Wahrscheinlich, dass sie in unterschiedlichen Stadtvierteln groß geworden sind.
Ja, und sie haben halt Unterschiede. Also sie machen beide, eigentlich machen beide 1:1 das Gleiche. Sie hauen richtig auf die Kacke und machen keine Rücksicht auf Verluste. Auch Menschenleben wirklich nicht teilweise. Ja. Und der einzige Unterschied ist wirklich einfach nur, der eine will den anderen zur Strecke bringen und der eine jagt eigentlich nur den anderen. Das ist deren Unterschied.
Also
der eine legal und der andere illegal.
Ja, genau. Stallone, der wirklich unfassbare Muscles hat in dem Film, Alter. Ich glaube, der ist auf dem Höhepunkt seiner Aufgepumptheit zu der Zeit.
Nee, nicht Aufgepumptheit, aber Fitness. Aufgepumptheit in den Expendables sieht er krasser aus, aber halt tausend Jahre älter.
Unfassbaren Body in dem Film, ey. Ja.
Der sah bei Blade aber auch schon super gut aus.
Du meinst Wesley Snipes.
Wir reden über Stallone.
Ach so, ja. Ja,
Wesley Snipes,
aber der auch.
Wesley Snipes sieht auch mega geil aus.
Ja, aber Stallone sieht wirklich aus wie
gemeißelt.
Gemeißelt. Besser hätte ich es nicht sagen können. Der sieht wirklich aus wie gemeißelt. Also der hat...
Also er ist halt nicht so aufgepumpt, sondern einfach wirklich heftig trainiert.
Ja, ganz genau. So total proportional. Also wirklich so, der hat ein echtes Waschbrett. Ich glaube, wenn du da richtig den in den Windkanal stellst, dann pfeift der an manchen Stellen.
Und es ist nicht das Popoloch. Stallone ist ein Cop. Wenn der kommt, dann wird der Bösewicht gefickt. Aber alles andere um ihn auch. Er ist wie eine Überdosis Antibiotika. Er bekämpft die Krankheit, aber dein Körper ist danach im Arsch. Er ist der Demolition Man. Genau. Also er zerstört Gebäude im Wert von Millionen von Dollar, nur um einen Typen zu dingfest zu machen. Ne?
Wird er tatsächlich auch, deswegen heißt der Film auch Demolition Man, genau. Weil das ist sein Spitzname.
Der Demolition Man, ja. Gibt es auch so einen schönen Ausschnitt, wo sie sich seine Heldentaten angucken, weil, kommen wir ja gleich zum Worldbuilding, weil die ganze Welt, in der er sich bewegt, ist totales Moloch.
Ja.
Und da ist dann auch so eine schöne Szene, wo eine Reporterin noch ihm herläuft und sagt, sie haben ein 25 Millionen Dollar Building Gebäude in Schutt und Asche gelegt, um ein Kind rauszuholen, für das gerade mal 25.000 Lösegeld gefordert war. Warum können sie das rechtfertigen? Und das Kind guckt so, willst du mich verarschen? Verpiss dich!
Und ja, aber ist absolut berechtigt, ne? Man hätte das Kind freikaufen können. Und
ich hätte genau gesagt, das andere ist auch gerechtfertigt. Er ist vollkommen recht. Man hätte das Kind auch freikaufen können.
Und
streng genommen ist ein Menschenleben nach diesem komischen Index, den es gibt, keine 25 Millionen wert.
Ganz genau. Das
sind 4 Millionen, glaube ich, knapp.
Ja, genau.
Haben wir darüber nicht schon mal gesprochen?
Ich weiß gar nicht, aber es gibt auf jeden Fall so einen Index, wo drin steht, welches Körperteil welches Körperteil wert ist.
Genau.
Und auch das Leben an sich. Zum Beispiel wird eine Ampel an einer Stelle, wo sie nicht geplant wird, erst dann gebaut, wenn irgendwie 8 Millionen Dollar körperlicher Schaden entstanden sind, weil die sich vorher nicht lohnt.
Es ist auch, ich wollte jetzt auch über die Feiertage, ich habe geguckt, ich will mein Equipment zum Beispiel auch aufrüsten und wollte unter anderem halt auch bei der Firma mit dem großen Apfel neues Equipment kaufen für mich und saß auch da so, wo ist der Niere-Spenden-Button?
Oh, was machst du mit deinem alten MacBook? Nina will eins haben, kannst du ihr verkaufen.
Das machen wir bitte nach der Sendung.
Ja. wo war ich gerade stehen geblieben? Stallone, genau. Und in dieser Anfangsszene, wo dieses Gebäude zerstört wird, wird vermutet, dass Stallone bei diesem heftigen Angriff auch aus Versehen die ganzen Geiseln getötet hat.
Genau.
Später erfährt man, dass es nicht stimmt. Auf jeden Fall, er hat richtig Scheiße gebaut. Er wird verurteilt. Wesley Snipes wie auch Stallone werden beide verurteilt und zwar zu Kryoknast. Die werden beide eingefroren. Das wird sogar so genannt im Film, Kryoknast, glaube ich.
Genau, die nennen das die ganze Zeit so, ja.
Die werden beide eingefroren für wie viele Jahre?
35.
Also die Strafe ist bei beiden 70 Jahre.
Genau.
Und nach 36 Jahren, 2032, glaube ich, würden sie wieder aufgenommen.
Genau. Dann sieht man, wie sie in der Zukunft erwachen und beide in dieser völlig abgefahrenen Welt aufwachen. Und
einen ganz wichtigen Punkt bei der Kryonummer. Ich habe anfangs gedacht, wie sinnlos ist eine Strafe, in der man eingefroren ist.
Ja.
Die programmieren die währenddessen auch um. Die kriegen so ein Ding in den Kopf und die werden umprogrammiert.
Die kriegen so eine Art Indoktrination. Ja.
Und das ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Gag in diesem Film, weil irgendeine Analyse hat herausgefunden, dass die Genetik von Sylvester Stallone optimal darauf zugespitzt ist, dass er näher wird. Und deswegen kann der jetzt nähen und stricken. Das haben die dem halt eingepflanzt. Das ist sehr, sehr lustig.
In dem Film, ja. Ist auch tausendmal schon verarscht worden. Also wer die Szene kennt, zum Beispiel beim ersten Austin Powers Film, wo er halt auch aus der Tiefkühlbox quasi geholt wird und dann erstmal eine Stunde lang pissen ist.
Ja.
Also es passieren in der Handlung dann noch ein paar Sachen. Es gibt zum Beispiel so eine in dieser utopischen Gesellschaft, die wir gleich besprechen, gibt es so eine Untergrundorganisation, die sich dann auflehnt und es gibt so einen heftigen Gouverneur, so einen Herrscher über Los Angeles, wo das Ganze spielt.
Saint Angeles,
wie es in der Zukunft heißt, der Wesley Snipes im Prinzip absichtlich gut programmiert hat, damit der diese Untergrundorganisation ist gar nicht so wichtig jetzt, ohne Scheiß. Das Geile an dem Film, an dem Film und worüber wir uns heute wahrscheinlich auch kack arbeiten, ist einfach dieser Weltenbau, diese Gesellschaft, in der die da aufwachen, die ist einfach super krank.
Ja. Das ist halt einfach so. Persönlich, wenn du das halt siehst, womit ja dann auch Stallone, wenn er dann auch wach wird, da konfrontiert ist teilweise, für mich wäre es die pure Hölle. Wenn ich das Radio anmache und höre den ganzen Tag nur Werbejingles, der Oldiesender. Ich glaube, da würde ich wahnsinnig werden.
Bevor wir jetzt zu dieser utopischen Gesellschaft, wenn man die überhaupt so nennen darf, diskutieren wir gleich drüber kommen. Erstmal so ein paar allgemeine Sachen. Der Film kam 1993, hatten wir schon gesagt, ne? Mhm. Der englische Titel war Demolition Man. Der deutsche Titel war Demolition Man, ein eiskalter Bulle.
Ist ja wie hier, Vorsicht, meine Mami schießt oder so eine Scheiße, ja.
Diese deutschen Untertitel. Ich habe letztens gelesen, viele von diesen Untertiteln bzw. Titelabänderungen in der Übersetzung kommen daher, dass das deutsche Urheberrecht bzw. so Namensrecht und so weiter super kompliziert ist. Und wenn es irgendwas in Deutschland gegeben hat, das auch so heißt, darf das nicht mehr so genannt werden. Das
war ehrlich?
Ich habe das im Zuge von Thor Ragnarok gelesen, weil ich habe mich gefragt, warum haben die den nicht auf Deutsch auch einfach Ragnarok? Das ist ja hier genauso ein Begriff wie im Englischen auch. Mhm. Der ist ja hier Tag der Entscheidung. Das ging nicht, weil es einen Film gibt, der Ragnarok heißt. Und deswegen durften die den hier in Deutschland nicht Ragnarok nennen.
Ja. Ehrlich?
Ja. Selbst aber noch nicht mit dem Zusatz Thor Ragnarok. Genau.
Echt? Ja. Ohne Scheiß?
Das durften sie nicht. Und das kann man zum Teil umschiffen, indem man Dinge einfach anders übersetzt, wie zum Beispiel Fluch der Karibik. Oder halt eben so einen total bescheuerten Untertitel einbaut und den mit einpflanzt in den Titel. Wie das Watchmen, ist, die Wächter zum
das
Beispiel.
Das ist super interessant.
Mhm. Ja. Aber es ist ja zum Glück immer so klein. Also ich weiß auch noch, mein Vater hatte Demolition Man damals auch als Videokassette. Da stand das so klein drauf, das hast du locker überlesen, weil Demolition Man so groß auf dem, auf dem Cover vorne halt schon drauf war.
Arealschriftgröße 0,5.
Ja. So ein bisschen wie beim Stephen King-Roman, weißt du, wo der Titel oben so ganz klein ist und der Rest so Stephen King.
Ja. Ist halt echt so, ne?
Ja. Hat mir auch mal ein Buchfreund von mir auch mal gesagt, so ja, musst du mal drauf, so Faustregel ist immer so für Leute, die irgendwie mal anfangen möchten, richtig intensiv mal Romane zu lesen oder so, ne? Wenn der Autor größer geschrieben ist als der Titel, dann ist das Buch nicht gut.
Außer bei Stephen King.
Außer bei Stephen King.
Dan Brown.
Weil bei Stephen King ist auch egal, was der schreibt, das ist alles irgendwie gleich und alles irgendwie cool.
Ja, der hat Kultstatus, der kann auch Scheiße schreiben.
Macht er auch.
Über was wollen wir denn zuerst sprechen? Wollen wir gleich über diese Gesellschaft sprechen?
Ja, bitte.
Obwohl, lass mal mit dem Worldbuilding anfangen erstmal.
Das ist ja das gleiche im Prinzip.
Naja, also er kommt, also so richtig, ich weiß nicht, wer den Film jetzt nicht gesehen hat, wir sagen die ganze Zeit immer nur Utopie, aber er kommt ja in eine Welt rein, die in ein Los Angeles, was irgendwie aus drei Städten dann zusammengesetzt ist, ne? Und genau, es gibt keinen körperlichen Kontakt mehr. Schwanger werden ist verboten, Abtreiben ist verboten, Schießen ist verboten, alles ist halt irgendwie
Schwanger werden ist nicht verboten, dafür brauchst du eine Genehmigung.
Ja, genau. Ungewollt schwanger werden
ist verboten. Also, das ist eine Gesellschaft, die zuerst mal Utopie, ich weiß nicht, ist das jedem ein Begriff, das ist halt eine extrem positiv dargestellte Gesellschaft.
Genau.
Also eine Dystopie, darüber haben wir ja schon oft gesprochen, das ist so ein was Dunkles, so Weltuntergangsszenario.
Ist halt das Gegenteil.
Genau, Utopie ist das genaue Gegenteil.
Und in Filmen ist es fast immer so, dass die vermeintlichen Utopien sich als Dystopien herausstellen.
Ja. Genau. Und er kommt
und
halt
hier eben auch, Überraschung. Ja.
Also die haben Krankheit, es gibt keine Krankheiten, es gibt keine Gewalt, es gibt keine Konflikte, es gibt keine Kriege. Mhm. Aber alles, was Spaß macht, ist verboten.
Ja.
Mhm. Was ja, alles, was Spaß macht, der alleine solche Sachen, Alkohol ist verboten, Kaffee ist verboten, Salz ist verboten, Zigaretten sind verboten.
Fleisch ist verboten.
Fleisch ist verboten.
Sex ist verboten.
Sex ist verboten. Ja, Körperflüssigkeiten Austausch, also sogar Küssen ist auch verboten.
Stimmt, ja. Also Berührungen generell, es gibt keinen Körperkontakt.
Körperliche Liebe ist absolut tabu.
Ja, auch Händeschütteln und so, also Körperkontakt ist generell
verboten. Da gibt's eine Szene, wo sich diese zwei Cops high-pfeifen, aber sich nicht mit den Händen berühren, sondern so ein paar Zentimeter voreinander stehen bleiben und dann so rumwischen.
Man kennt das bei Scrubs, das steriles Pfeifen?
Ja, genau, steriles Pfeifen.
Ja, genau, steriles Pfeifen.
Was ich auch immer sehr schön fand, ist aber auch, wenn sie
fluchen,
gibt so eine schöne Szene, weil Wesley Snipes, es gibt doch keine Waffen mehr und Wesley Snipes Charakter, hier ist Simon
Phoenix,
er geht ins Museum, um Waffen zu sehen. Und das ist total geil, er macht da tierischen Stress halt, er schlägt die Leute dort zusammen und dann kommt einer von den Museumsmitarbeitern und sagt, ich zitiere, sanfte Grüße, was sind ihre Extreme?
Ja, genau. Ich sag dir meine Extreme.
Ja, das haben die ganz schön gemacht, dass die Leute in der Zukunft da alle schon Englisch bzw. Deutsch sprechen, wir verstehen, was die wollen, aber die haben so komische Worte, so merkwürdige Worte, die sich strange anfühlen.
Ein Murder Death Kill zum Beispiel.
Ja, wenn jemand ermordet wird, dann ist das ein Murder Death Kill.
Ein Murder.
Übrigens, ganz kurzer Trivia-Fact, als die in dem Museum sind, findet Wesley Snipes ja diese heftige Waffe, im Deutschen Acceleratorwaffe, im Englischen Railgun. Mhm. Und diese Waffe gab es tatsächlich, also nicht die Waffe, aber so wie die aussah, das ist ein Prototyp von Heckler und Koch. Von der deutschen Waffenfirma G11, die für die Bundeswehr entwickelt haben, die aber dann irgendwann abgebrochen wurde. Das war aber ein normales Gewehr und das hatte aber dieses merkwürdige futuristische Design.
Diese Phaserwaffe, die er da dann
hat. Genau. Das aussieht wie hartes Licht aus Destiny. Jedenfalls, es gibt so einen Spruch also so ein Funkspruch oder sowas ist das, oder am Telefon irgendwie so, wo gesagt wird, wo der Phoenix sich in dem Museum befindet. Die sagen, der befindet sich in Sektor 7 und dann rennen die halt zu Sektor 7. Sektor 7 ist in der amerikanischen militären Codewort für in psychiatrischer Behandlung.
Ja. Ah, geil, ja. Echt?
Also wenn ein Soldat in Sektor 7 ist, heißt das, der ist in psychiatrischer Behandlung.
Ah,
Wie cool. Coach,
ja. Interessant. Die sehen auch beide so, wenn du Stallone, gut, bei Stallone siehst du es jetzt nicht so hart, aber bei Wesley Snipes, so wie der rumrennt, so das Abziehbildchen, sorry, aber wie eines berühmten schwarzen Basketballspielers in den 90ern.
Ja, aber mit Absicht, ne? Also der Typ hat sich nach der Figur von Wesley Snipes die Haare so gefärbt. Also das ist
Dennis Rodman.
Dennis Rodman, genau.
Echt?
Ja, der hat sein Äußeres an der Figur von Wesley Snipes orientiert, während gleichzeitig Wesley Snipes sich mit Drehschluss, also mit Wesley Snipes ist abgedreht, alle applaudieren, hat er sich die Haare abrasiert, weil er das so schrecklich fand, diese blonden Haare.
Ja. Weil das auch ganz furchtbar wohl gewesen sein soll. Also so ganz, ganz, das muss furchtbar sein. Also wer schon mal Kopfjucken hatte, richtig hart, das ist schrecklich. Das macht einen irre.
Was ich nicht wusste, was ich jetzt in der Recherche für den Film rausgefunden habe, Wesley Snipes ist Träger des schwarzen Gürtels in asiatischen Kampfkünsten.
Und Karate.
Und in dem Film sieht man zwei, dreimal, wie er mit einem Kick Leute ins Off befördert und seine Bewegungen waren zu schnell für die Kamera und er musste deswegen absichtlich das etwas langsamer machen.
Und das sieht krass total dämlich aus.
Ja. Der hat auch in Blade, der macht seine Choreografien hat alle seine Choreografien für Blade, die Kampfchoreos hat er selber gemacht.
Was für ein geiler Typ. Ey, wieso sieht man von Wesley Snipes heute nichts?
Weil er ziemlich lange im Knast saß.
Ja, und der ist auf den Philippinen wegen Steuerflucht.
Ja.
Wieso war der im Knast?
Wegen Steuerhinterziehung. Ja. Der hat 12 Millionen Dollar hätte er versteuern müssen, hat er aber nicht.
Ja. Und der war, wie gesagt, der hat auch seinen Wohnsitz. Also er darf mittlerweile in die Staaten, aber er darf da nicht leben. Der wohnt auf den Philippinen.
Ja. Krass.
Also er hat ja bei Expendables 3 hat er ja dann wieder mitgemacht für, hat er den, einen von den Expendables, da war ja gar nicht der Böse. Er hat einfach einen von den neuen Expendables gespielt. Ja,
und dafür durfte er halt mit einem neuen Visum wieder in seine wieder in die Staaten.
Aber er darf halt nicht mehr da leben.
Ja.
Deswegen sieht man nicht so viel von ihm seit Blade 3.
Er ist auch seit Blade Trinity ist auch Kassengift. Weil der hat sich.
Ja, der war scheiße.
Ja, der hat sich auch. Naja, also, es liegt aber auch, glaube ich, mit. Also, das Drehbuch für Blade Trinity brauchen wir nicht drüber reden. Das ist keine Grütze. Aber der hat auch bei den Dreharbeiten.
Das ist so kacke.
Ja, er hat auch bei den Dreharbeiten hat er auch halt sich tierisch unbeliebt gemacht, weil er kam mit dem Regisseur überhaupt nicht klar. Und hat dann tatsächlich, der saß den ganzen Tag in seinem Trailer, hat gekifft ohne Ende und hat tatsächlich, ohne Scheiß, die sollen nur über so Post-its kommuniziert haben und Wesley Snipes hat jeden Post-it unterschrieben mit Blade. So, egal was war, die haben sich tatsächlich den Rest der Drehzeit, nachdem die sich gekracht hatten, haben 2 Monate gedreht oder mehr. Und die haben sich nicht einmal gesehen am Set, weil die auch nicht miteinander gesprochen haben.
Wie dumm.
Da wird natürlich ein Film auch scheiße dann.
Ja, aber ich meine, also ganz ehrlich, Blade war sowieso jetzt nicht so der
krass. Blade 1 war toll.
Nee, ja. Gerade den fand ich nämlich blöd.
Nein, der war toll.
Was?
Ja, der ist
raus.
So, Alter, es gibt also diese Szene
wenn
ganz am Ende,
wo ich scheiße finden darf, dann darf Tobi auch Blade scheiße.
Ich habe gesagt, blöd, nicht scheiße. Ja. Aber der ist so blöd. Diese Nummer da, nehme ich den Film ganz, ganz krumm. Am Ende, wo er den Frost, also wo er da zu dem Vampirgott geworden ist, rote Augen kriegt, hey, herzlichen Glückwunsch. Aber ich komm geschenkt, so ist irgendwie cool. Und da stecken ja diese komischen Serumszeug da in der Wand und dann fallen die runter und er macht so eine total übertrieben coole Bewegung, um sie an seinem Rücken aufzufangen. Wirft die dann und macht noch so einen Roundhouse-Kick, um den letzten innen reinzutreten. Wo ich dann sitze, Alter, das sieht aus wie aus einem Musikvideo.
Ich glaube, das hast du schon mal erzählt.
Das ist so scheiße cheesy. Und das sind mehrere so Sachen, ne? Also das ist alles so ein bisschen...
es ist so scheiße cheesy. Es ist ein schwarzer Vampir, der Daywalker genannt wird.
Geiler Typ auf hier. Ich finde Wesley Snipes mega cool.
Ich finde Wesley Snipes auch cool, aber das war halt irgendwie nicht so geil. Ja. Ich sehe gerade, ich habe mal den Regisseur von Blade Trinity hier mir angeguckt. Der hat so an Filmen jetzt nichts Geiles gemacht, vor allem nicht Blade Trinity. Aber als Autor hat der echt richtig viel gemacht. Der hat zum Beispiel Batman vs. Superman, war auch kacke.
Ja. Mhm.
Aber er hat die Serie von Constantine, war auch kacke. Godzilla war auch kacke. Oh Gott. Man of Steel ging so. Call of Duty. Okay. Aber Dark Knight Rises zum Beispiel.
Aber Snow White and the Huntsman, mein Lieber.
War auch kacke. Ghost Rider war auch kacke.
Ja, der hat eine Reputation für...
Jumper war auch kein... Aber Dark Knight. Der hat die Story von Dark Knight gemacht.
Nicht ausschließlich. Die hat ja auch der Bruder von dem...
von Nolan auch gemacht. Hat er auch gemacht.
Zurück zum Demoliermann.
So kacke.
Ja. Der Demoliermann. Es ist eine... Also da wird so die Utopie ein bisschen auf die Schippe genommen. Das ist so eine unglaublich strange Gesellschaft. Alles ist aber so ein bisschen mit Augenzwinkern dargestellt. Ein bisschen arg. Schimpfen ist zum Beispiel ja auch verboten. Und das ist so kultig. Das ist so kultig in dem Scheißfilm. Ja. Wenn Leute fluchen oder schimpfen, dann geht
John immer... John Spartan, sie werden mit einem Credit belastet wegen Verstoß der Moralstatuten.
Dann da gibt es so Automaten.
Nee, der verbalen Statuten. So, nee, der verbalen Moralitätsstatuten. So.
Also überall gibt es solche Automaten an der Wand, die registrieren, wenn jemand schimpft und dann kriegst du so ein Ticket, so ein Strafzettel.
Ja, das ist so witzig. Und anfangs ist dann auch relativ präsent, aber die ziehen das wirklich den ganzen Film über durch. Wenn die in irgendwelchen Gebäuden sind und Stallone flucht, und er flucht viel in dem Film, hörst du immer ganz leise im Hintergrund,
und dieses und im Hintergrund hörst du auch die ganze Zeit, dieses Gerät sagt ja immer diesen Satz, ja, genau, und hörst du auch die ganze Zeit quatschen. Passt im Deutschen nicht immer, leider, aber im Original haben sie es sehr, sehr gut durchgezogen.
Und dieses Map, wenn dieser Automat die Tickets ausspuckt, der ist so durch, das ist so durchdringend. Ich sehe da echt den Regisseur zusammen mit dem Tonmischer sitzen und sie diskutieren so, ey, das ist zu krass. Nein, das muss so sein.
Das muss noch nerviger. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist super lustig und ich werde mir jetzt so einen Button kaufen, der das auch kann und immer wenn einer von euch flucht, mache ich das jetzt auch.
Ja, genau.
Verdammte Scheiße. Immer so. Ja, was ich an dem Worldbuilding ziemlich cool finde, wir haben Ende der 80er, Anfang der 90er diese Actionfilmwelle gehabt, das hatten wir bei Rambo schon mal, dass ich so ein bisschen... ausgelöst durch das immer noch nachwirkende Trauma des Vietnamkrieges und halt eben dem aktuell anhaltenden Kalten Krieg, also eben Ende der 80er beziehungsweise Mitte der 80er.
Ja, war ja so kurz danach. Ich meine, der Film kam 93 in die Kinos, da war ja der eiserne Vorhang ja schon weg.
Aber ich rede von dem Zeitgeist einfach.
Achso, ja, den klar. Ja, der verändert sich ja nicht von heute auf morgen.
Eben. Und gerade eben auch die Kinowelle nicht. Und mit 82 kam ja Rambo 1 raus als erster Film mit einer Ein-Mann-Armee. Da haben wir drüber gesprochen, ob das wirklich ein Actionfilm ist oder nicht, hin und her. Jedenfalls ging es dann ja los, ne? Mit Schwarzenegger, Lundgren, Stallone und so mit ihrem ganzen Scheiß.
mit ihrem ganzen Scheiß.
Ja, komm schon. Ey, der erste Film von Schwarzenegger in die Richtung war Phantom Commando. Hast du den mal gesehen?
Also, vor allen Dingen hast du mal von jedem Darsteller, der halt in irgendeiner Art und Weise jetzt bei den Expendables mitmacht, ne? Ja, Commando. Ja. Dann haben Universal Soldier. Dann haben wir.
Red Sonja, Alter.
Red Sonja. Dann haben wir. Was haben wir denn für einen futuristischen Actionfilm dann auch mit Stallone? Ha! Mensch, Demolition Man?
Ja, also, die Leute wollten die One-Man-Army sehen.
Genau, die wollten die One-Man-Army sehen. Und vor allem, das ist ja dann so ein bisschen abgeebbt dadurch, dass der Eiserne Vorhang, also sprich das, der kommunistische Part Osteuropas, halt eben zusammengebrochen ist, ging halt auch dieser Feind flöten. Und damit auch die Wichtigkeit dieser Filme innerhalb der Popkultur, weil die Leute keine Angst mehr davor hatten. Das Trauma des Vietnamkrieges ging vorbei, diese Angst vor dem Kommunismus flaute ab und damit starb auch dann die Ein-Mann-Armee aus. Nicht zuletzt auch, weil die Jungs langsam aber sicher ziemlich alt wurden.
Ja.
Und Demolition Man ist einer der letzten Filme aus der Ära, also mit 93, der sich so ein bisschen, also so kam es mir vor, verzweifelt an diesem Ding festhält. Die konnten halt 93 in einem Film, der 96 anfängt und 2032 spielt, schlecht hinstellen und sagen, ja, die Kommunisten sind die Bösen. Was machen sie also? Sie bauen eine Utopie, die im Prinzip ein kommunistisches Regime ist, und stellen denen gegenüber das wirklich die perverseste Art des American Way of Life, wie Fleisch ist verboten, Waffen sind verboten,
Alkohol sind verboten, ist verboten, so eine Scheiße.
Also
stellen vor allen Dingen jemanden hin, der für Recht und Ordnung sorgt, mit Waffen und mit Gewalt halt.
Genau. Du meinst, Sylvester Stallone ist ja praktisch die Verkörperung des American Way of Life in dem Film.
Der Urrepublikaner in dem Film in der Zukunft auf jeden Fall.
Ja. Also eigentlich ist die Message von dem Film, wenn der nicht von 93 wäre, ein bisschen arg fragwürdig. Also heutzutage kennst du mit einem Film mit der Handlung nicht so weit, weil die Leute würden echt auf die Barrikaden gehen. Es geht wirklich darum, alles, was schlecht ist, an der Welt ist, wird in diesem Film so hoch gepriesen.
Mhm. Das stimmt, ja.
Also das Schlimmste, was sich dieser Charakter vorstellen kann, ist ja genau das, was passiert. Keine Waffen, keine Zigaretten, keine Gewalt. Ja. Okay, das mit dem Sex...
Ein ganz, ganz komisches Bild, was er auch übermittelt halt an für Frauen und Männer halt, also diese ganzen Rollenprofile. Weißt du, Stallone, der uns gezeigt wird, der ist ein sehr sympathischer Charakter in dem Film, aber der ist muskulös, der haut auf die Kacke, der hat eine tiefe Stimme. Das Erste, was er sagt, nachdem er halt irgendwie, oder einer der ersten Sätze, nachdem er aufgetaut wird, ist, holen Sie mir eine Marlboro. So,
das ist ein trainierter Typ und
der lebt halt vollkommen ungesund. Nee, er fragt als Erstes nach seiner Frau.
Ach, stimmt, ja. Ja, und auch diese Nummer mit dem Sex, dass der Sex halt im Kopf stattfindet, sie da halt voll geil drauf ist, er ist noch so schüchtern, aber natürlich ist das für den rohen Mann nicht genug, er wäre das körperlich, ich verstehe das, aber geht natürlich in diese Richtung. Ja. Ja? Also es ist wirklich alles, was roh, stumpf und womit man in Amerika Geld verdienen kann, wird da halt hochgelobt.
Sylvester Stallone und Sandra Bullock haben ja virtuellen Verkehr.
Cybersex.
Ja. Wo sie ihn fragt, do you wanna have sex with me? Wollen Sie Sex mit mir? Und er ist so total,
total perplex.
Total perplex, dass sie ihn so direkt fragt und dann so, yeah. Und dann geht sie kurz weg und holt diese komischen VR-Brillen und die setzen die sich auf und haben dann halt Virtual Sex.
Fände ich aber ganz interessant, ne? Würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Also wenn es, ich meine, das ist ja im Prinzip dann wie wirklich gut gemachte Drogen, ne? Wenn das direkt auf dein Gehirnzentrum, geiler kann es ja eigentlich gar nicht sein,
weißt du,
von der Logik her.
Ja. Weißt du, da will ich Stan Lee, das Urgestein der Marvel Comics, einmal zitieren. Er wurde nämlich mal gefragt, was ist schöner, wie schön ist es für Sie halt auch zum Beispiel nackte Superheldinnen oder sowas in einem Comic zu sehen? Und das meinte er nur zu einem ziemlich jungen Reporter, ziemlich nett, wissen Sie was, mit Comics verhält es sich wie mit Brüsten. Es ist schön, eine auf dem Monitor zu sehen, aber es ist schöner, eine in der Hand zu haben.
Ja, aber das Ding ist, wenn du wenn du direkt die Gehirnregionen stimulierst, weil nichts anderes, wenn dein Pimmel was berührt, sendet der Pimmel ein Signal an dein Gehirn und darin wird ein Reiz ausgelöst, den du dann spürst und geil findest. Wenn du aber dieses Gehirnzentrum direkt manipulierst und dementsprechend auch stärker stimulierst, ist das theoretisch sogar noch geiler, als würde dein Pimmel den ganzen Kram machen.
Tobi, du beschreibst 1A meine Teenie-Zeit.
Wenn dein Pimmel was berührt, ich hatte echt gerade das Bild so im Kopf von Tobi, wie er so nackt dasteht und irgendwelche Möbel anpimmelt.
So, ja, swaffeln.
So ein bisschen am Swaffeln.
So einfach mal kurz ans Expeditregal und so einfach mal kurz anpimmeln, wenn man nicht guckt.
Ja. Also, weißt du, worauf ich hinaus will? So, ja. Theoretisch müsste das viel geiler sein. Er reagiert ja auch sehr heftig. Er fängt auch direkt an zu stöhnen. Er findet das ja auch geil.
Das Ding ist halt auch einfach, das ist ja eigentlich nur eine geistige Täuschung. Was ist denn daran verkehrt, wenn es halt
ist zum Beispiel... Ist das so? Ist das eine geistige Täuschung?
Naja, irgendwo schon. Er bricht es ja dann ab, weil ihm ja körperlich was fehlt.
Ja klar,
was
weil er keine Titel in der Hand hat.
Aber warte mal, lass mich mal ausreden. Was ist denn der Unterschied dazu zum Beispiel, wenn er jetzt, wenn sie jetzt keine virtuellen Sex-Roboter-Maschinen hätten, die sie sich auf den Kopf setzen und das dann quasi nur in die Gedanken projiziert kriegen. Was ist denn, also wenn wirklich das Credo ist, nicht miteinander Sex zu haben, also keine Körperflüssigkeiten auszutauschen, wo ist denn das Problem dabei, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Erotik-Zäpfchen findet, die sich jeder den Arsch schicken, dann kannst du bei deinem jeweils anderen Partner auf den Knopf drücken, dann vibriert das oder so.
Leute! Also ich glaube, dass das Ding bei diesen Brillen ist, das ist ja nicht nur, dass du die virtuelle Version von Sandra Bullocks Titten siehst, was wir sehen, was fantastisch ist.
Sehen wir nicht.
Ja, die sind wahrscheinlich nicht ihre, aber...
Da obwohl, siehst du doch nichts wirklich.
Ja, aber man sieht Brüste. Ich weiß aber nicht, ob es
ihre sind. Du siehst ein paar Umrisse für ein paar Frames in buntem Neonlicht. Guck dir die Scheiße,
ich habe mir das bestimmt 10 Mal angeguckt. Jedenfalls, worauf wollte ich hinaus?
Genau. Sandra Bullock war original nur einmal nackt und seitdem nie wieder. In einem Film.
Achso, ich wollte gerade sagen.
voll lebt die Utopie.
Voll der hartbrüde Mensch. Ich gehe nicht mal nackt baden. Mann, jetzt, worauf wollte ich denn hinaus?
Ja, Fred googelt gerade Nacktbilder von Sandra Bullock. Das muss echt sein.
Ja, das ist bestimmt echt.
Ja klar, das Arschgeweih vorne, das muss echt sein.
Ja, das ist Photoshop.
Ich wollte jetzt mal sagen, genau, wenn das halt, ich glaube, dass es halt eben nicht nur ein visueller Reiz ist, weil sonst wird er nicht anfangen, so rumzustöhnen, sondern das ist wirklich, dass die Gehirnzellen direkt stimuliert werden.
Ja, das
und das kann logischerweise nur noch geiler sein als das Original.
Naja, das sagt sie ihm ja auch. Als er dann den Kontakt abbricht, sagt sie ja noch, unsere die Alpha-Wellen im Hirn werden stärker stimuliert als beim richtigen Verkehr.
Ja.
Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, nee, da würde mir was fehlen.
Ja, dann
will ich einfach nur im Kopf einen Orgasmus haben, ohne dass mir die Beine danach zittern.
Nein, pass auf, ich verstehe mich nicht falsch. Die Brüste sind mir in der Hand sind mir lieber als die Tauben auf dem Dach, oder wie man so sagt, ne?
Leute, wo ist das Glas, wo wir Pennies reinschmeißen?
Tobi nicht den Button machen?
Ja, aber jetzt stell dir das mal in Kombination vor. Verstehst du, ne?
Das heißt, ich.
Ja? Also wenn dein Pimmel tatsächlich physische Signale erfährt und weiterleitet und dieses Gerät auf deinem Kopf das Ganze noch potenziert, also wäre ich Stallone, hätte ich in der Welt so Sex.
Also
das ist wie Kifferfilme gucken auf Gras.
Das ist ja wirklich schon echt eine philosophische Frage, gerade so für Konstruktivisten, die sagen, dass alles, was wir wahrnehmen, sowieso nur das ist, was wir in unserem Kopf draus machen.
Was ja logischerweise so ist.
Also wenn du wirklich Wenn du wirklich perfekt auf das Molekül genau das in deinem Kopf so nachstellen kannst, wie es ist in echt, wenn du das Expeditregal anpimmelst, dann, also...
Pff. Im Prinzip möglich müsste das sein. Also bei Ratten und so wird sowas ja gemacht, oder bei Mäusen.
Es gibt, es gab da so ein Experiment, wo sie das zentrale Nervensystem von einem Seestern so stimuliert haben, dass er im Prinzip Dauerorgasmus hatte. Ja.
Das ist hier, also bei Big Bang Theory ist das auch ständig Thema, dass die Amy Farrah Fowler sowas macht und auch bei sich wohl schon gemacht hat. Das weiß ich allerdings nicht, ob das legal ist, aber gehen wird das mit Sicherheit.
Ja, stimmt, sie sagt ja auch an einer Stelle, ne? So, wofür würde sich halt ein Urtier entscheiden? So, gibt einer Ratte die Möglichkeit für einen Orgasmusknopf und die würde verhungern.
Genau. Aber um wirklich... Also ich glaube, um wirklich zu wissen, ob das eine jetzt besser als das andere ist oder ob das beides gleich gut ist, musst du beides mal gemacht haben. Aber Sandra Bullock kennt das nicht. Sie kennt nur Cybersex.
Ja, deswegen. Ich
Stallone ist der Einzige, der beides gemacht hat und er bricht ab und sagt, das ist nichts für mich. Ich will wie er sagt, Bunga Bunga, eine Nummer schieben, einen wegstecken. Und er ist der Einzige in diesem Universum, der wirklich beides ausprobiert hat.
Das ist richtig. Man darf aber an der Stelle nicht vergessen. Es gibt ja noch ein paar Überlebende.
Das Ding ist halt, er ist auch so, das finde ich immer total geil, wenn du auch den Film siehst, weil jeder, auch Erwachsene, auch Alte, verhält sich nach diesen neuen Regeln. Selbst einen alten Kollegen, den er da sieht, wo ich mir denke, der hat das doch alles miterlebt. Es muss doch Leute geben, auch die da noch gegensprechen halt irgendwie, ne?
Ja gut, aber die werden da wahrscheinlich auch mundtot gemacht. Nur, was ich jetzt sagen wollte, an der Stelle darf man nicht vergessen, dass er mit der Situation halt auch vollkommen überfahren wird. Ich glaube, anfangs fände ich das auch ziemlich schräg.
Ja.
Bis zu dem Moment, wo ich beides gleichzeitig mache.
Es sind halt vielleicht auch nur seine republikanischen Vorurteile gegen das.
Natürlich. Ich meine, er ist der Archetyp dessen, was wir nicht mögen auf diesem Planeten.
Aber sau interessant fand ich auch, wir haben eben gerade, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, uns schon mal drüber unterhalten, wie viel dieser Film nicht vorhergesagt hat. Man sagt immer, die Simpsons sagen immer alles vorher, aber Demolition Man war auch ganz gut bei der Sache. Ich hab ein bisschen mitgezählt. Das war iPads, Navi-Systeme. Gut, die gibt's fast bei jedem futuristischen Film.
iPad hat Star Trek schon vorher vorausgesagt.
Ja, okay, gut, aber das ist halt
Können
auch
wieder so... Können wir das Ding bitte Tablet nennen?
Tablet. Ja, genau, ein Tablet. Navi-Systeme, selbstfahrende Autos, aber das ist auch so ein typisches Zukunftsding. Mhm. Aber was ich zum Beispiel ziemlich geil fand, weißt du, wie alle Fast-Food-Franchises zum Beispiel auch dargestellt wurden in den 90ern? Das war halt so, wie war es in den 90ern? Das waren Burger, das waren Verpackungen, da gab's Burger-Fritten. Passt. Und mittlerweile gibt's halt sogar auch bei McDonald's und Co. gibt's wie so eine Art Gourmet-Menü.
Und in der
Zukunft in dem Jim Film Block. Ist halt auch Taco Bell oder halt auch zum Beispiel dann in den nicht-amerikanischen Versionen, ist es ja Pizza Hut dann geworden, ist ein fucking Nobel-Restaurant mittlerweile.
Und ist das halt so?
Ja,
in dem Film.
Ach so, ja, genau. Nee, aber genau, trotzdem, genau, ja. es gibt Franchises mit, wie gesagt, du kannst ein Gourmet-Menü oder ein Veggie-Menü oder was auch immer, halt irgendwas Hochklassigeres, kannst du mittlerweile bei McDonald's bestellen.
So, und das ist nicht halt Pseudo-Gourmet. McDonald's ist aber ein schlechtes Beispiel, aber nehmen wir zum Beispiel Jim Block.
Ja.
Oder Old McDonald und solche Sachen. Also jetzt vielleicht nicht Burger King und McDonald's, aber viele andere Franchises in der Richtung oder Subway oder so
entwickeln sich dahin.
Also auch deren Etablissements werden immer deutlich ansprechender. Das ist aber auch bei Macca's der Fall.
Ja.
Also es wird schon alles immer
alle stilisierter,
ein bisschen schöner, ein bisschen
edler. Alle versuchen einen nur auf Gourmet zu machen.
Genau, es gibt nicht mehr eklige Frittenbude.
Ich war zu Weihnachten, kurz nach Weihnachten, war ich in einem umgebauten Schweinske. Schweinske ist ja auch hier so eine Restaurantkette hier in Hamburg. Ich weiß gar nicht, ob sie woanders gibt.
Weiß ich nicht.
In einem umgebauten Schweinske, in einem neuen. Das sah mega geil aus da drin. Ja. Vorher war das halt auch, die letzte Frittenbude wirklich. Ja.
Das ist auch so geil, in dem Film wird Sylvester Stallone von diesem Gouverneur eingeladen in den Pizza Hut. Dann lade ich Sie heute Abend dazu ein, wir dinieren im Pizza Hut. Und Stallone guckt halt auch schon so komisch, ne? Und dann wird eben erklärt, dass nach irgendeinem großen Krieg Pizza Hut dass Pizza Hut der einzige Franchise-Fast-Food- das einzige Restaurant war, das es noch gab und denen gehört jetzt alles. Und dann gehen sie in so ein mega nobles Cuisine Nouvelle Restaurant in den Pizza Hut.
Aber er sagt das so schön, ich habe nichts dagegen, mir jetzt eine Pizza reinzudrücken.
Das ist auch geil, wenn er mit Sandra Bullock Sex haben möchte, was macht sie für eine Musik an, weil es keine normale Musik mehr gibt? Love Boat.
Ja, nee, es gibt schon noch normale Musik, nur der Oldie-Sender besteht aus alten
Jingles.
Genau, das ist aber der Oldie-Sender.
Ja, sitzen sie im Auto und Sandra Bullock sagt, hören wir doch ein bisschen Musik aus ihrer Zeit. Den Computer, den Oldie-Sender immer.
Ja.
Den Oldie-Sender bitte. Und dann kommen so scheiß Werbespots. so scheiß Werbejingles.
Ja. Richtig geil.
Mega gut. Nee, aber was haben sie noch vorher gesagt? Und das fand ich ziemlich geil. Die Präsident Schwarzenegger Gedächtnisbücherei.
Ey, das ist ja so geil.
Und das exakt konnte man
10 Jahre später.
Das konnte man 93 noch nicht wissen, dass der mal Gouverneur wird. Und wie gesagt, da muss ich auch
nachgeguckt. Ich habe nachgeguckt. Er ist 96 in die Politik gegangen. Krass. Also 3 Jahre nach Veröffentlichung des Films.
Ey, vielleicht
mit Politik fast nichts am Hut.
Und deswegen sage ich ja, ich finde das so krass, dass im Film sogar noch sagen, so ja, von der Verfassung wurde der 61. Zusatzartikel eingebaut, damit er Präsident werden kann. Und vor allem musste auch so dran denken, weil ich den heute mir nochmal angeguckt habe, so okay, wir haben 2018, das heißt, die Kinder, die im Jahrtausendwende geboren werden, die werden dieses Jahr alle volljährig. Das heißt, in den Staaten gibt es wirklich Menschen, die ihn nur als Gouverneur kennen.
Hauptsächlich als Gouverneur.
Ja, oder hauptsächlich.
Mhm. Also, wir hatten einen Gouverneur, der Schauspieler ist und nicht, Schwarzenegger war Gouverneur. Also, der ist 2003, also genau 10 Jahre nach Demolition Man, nachdem gesagt wurde, Präsident hier und da, ist der Gouverneur geworden.
Vielleicht hat Schwarzenegger Demolition Man gesehen und dann gesagt, you know what, I'll do it.
Ja, genau.
Der war noch nicht.
96 ist der
in die Politik gegangen, aber der war noch nicht Gouverneur.
Nein, 2003 ist der Gouverneur geworden. Also 10 Jahre nach Demolition Man.
Ah, den 10 Jahre nach, okay.
Genau. 2003 ist er Dings geworden und ich weiß, wann war das? 2009 oder 2010 oder so kam ja Expendables raus. Ne, 2009 muss es gewesen sein. Und da gibt's auch noch diesen herrlichen Spruch, den ich jetzt erst in seiner vollen Gänze verstanden habe, wo Stallone, Schwarzenegger und Bruce Willis da stehen und Dings halt abhaut, Schwarzenegger abhaut und Bruce Willis fragt, was ist denn mit dem los? Und Stallone, ach der will Präsident werden. Ich dachte, das wäre nur lustig, weil er Politiker ist. Jetzt ist das sogar noch doppelt lustig, nachdem ich Demolition Man. Ich muss übrigens dazu sagen, das habe ich auch gar nicht erzählt, ne? Ich habe am Sonntag Demolition Man geguckt und festgestellt, obwohl ich feste Überzeugung war, das ist nicht der Fall, ich habe den da zum ersten Mal gesehen. Ich hätte schwören können, ich kannte den.
Krass.
Ich habe ihn geguckt, ich habe ihn da zum ersten Mal gesehen.
Demolition Man war der allererste Spielfilm, den ich bei uns in Kieselbronn zu Hause im Privatfernsehen gesehen habe. Wir hatten nämlich ganz lange nur die ersten 3 Programme, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ARD, ZDF und der Südwestrundfunk. Und irgendwann kam dann
bis 91.
Irgendwann kam dann der große Tag. Wie alt war ich da? Keine Ahnung, 10, 11, 12. Irgendwann kam der große Tag, wo meine Eltern sich eine Satellitenschüssel geholt haben, wo sie endlich dem Mainstream gegenüber einknickten. Und an dem Abend, weiß ich noch ganz genau, lief Demolition Man.
Da hast du aber Glück. Da hatten deine Eltern Glück. Ich weiß auch, an dem Tag, an dem mein Vater eine Satellitenschüssel an unser Haus angebracht hat, ich hatte in meinem Zimmer einen kleinen Fernseher, ne, und konnte dann halt, da habe ich immer gedaddelt und da habe ich halt auch ein bisschen Fernsehen geguckt, immer mal so nach der Schule. Ich habe diesen Fernseher angemacht, habe den Receiver auf neuen Suchlauf gestellt, weil ich auch ein Satellitenkabel dann drin hatte und ich habe auf Anhieb 3 Erotiksender gefunden. Das war für meine Eltern mit einem pubertierenden Teenager zu Hause, war das echt, glaube ich, nicht easy.
Richard, das erklärt einiges.
Das ist doch voll leichter, du kommst doch nicht aus deinem Zimmer raus.
Ja, genau, das war das Problem.
Die steigen in die Höhe.
Das erklärt allerdings einiges. Ferngesteuerte Arschzäpfchen, die vibrieren, das ist auch Vollschaden.
Du hast einen Vollschaden. Als ob du nicht ferngesteuerte Arschzäpfchen möchtest, die
vibrieren. Meine Herren, ey. Tobi geht gerade auf den Balkon. Bringst du mir mein alkoholfreies Bier mit, lieber Tobias? Sicherlich.
Oh, ich höre, wie sich unsere Zuschauerzahlen halbieren. Hast du jetzt eigentlich den Kasten nochmal rausgestellt für mich? Oder hast du mir da jetzt ein Bier rausgegeben und ich sitze jetzt hier und warte im Prinzip darauf, dass ich das nächste Mal.
Nee, ich habe dir nur eine Flasche jetzt auf den Balkon gestellt.
Ach, auf den Balkon gestellt noch? Dann ist das die ich nämlich getrunken habe.
Aber mach doch kurz. Nimm mal mein Bier da. Wie gesagt, wir sind ja heute utopisch unterwegs, deswegen alkoholfrei.
Ja.
Es gibt in dem Film auch eine sehr, sehr merkwürdige sanitäre Verhaltensweise. Und zwar die berüchtigten 3 Muscheln. Da kommt in einer Szene Sylvester Stallone in den Raum und sagt sowas sinngemäß, ich wollte gerade aufs Klo gehen, aber bei euch gibt's kein Klopapier mehr. Und dann kommt raus, es gibt kein Klopapier mehr in dieser Zukunft. Die machen sich lustig über die Leute der Vergangenheit, so von wegen, damals haben sie Unmengen von Papier verbraucht, sondern es gibt in dieser Zukunft nur noch 3 silberne Muscheln, die nebeneinander auf dem Klo liegen. Die sieht man ganz kurz in dem Film. Für eine halbe Sekunde sieht man die nur. Und es wird aber relativ häufig darüber gesprochen, dass Sylvester Stallone nicht weiß, wie man die drei Muscheln benutzt. Es wird aber auch nicht erklärt in dem Scheißfilm. Es wird
in dem Spiel Deus Ex Human Revolution gibt es tatsächlich eine Anspielung darauf. Da kommst du nämlich auch, kommst du in so eine Wohnung rein und da liegen auch neben dem Klo so eine kleine Ablage mit drei Muscheln.
Echt?
Halt. Fand ich mega witzig, ja. Ich habe das Spiel sehr gerne gespielt. Ja.
Also es gibt ein paar Ideen, die unsere Hörer hatten, wie diese Muscheln benutzt werden. Wir haben das Foto ja vor ein paar Tagen bei Facebook gepostet. Felix König zum Beispiel meinte, wenn du auf den Muscheln die richtige Melodie spielst, öffnet sich ein Tor nach Narnia. Und da,
weißt du, da kann ich nur sagen, er weiß nicht, wie man die drei Muscheln benutzt.
Ja, und da will er dann reindrömmeln in dieses...
Also einfach mal ins Fantasyland geschissen, ja.
Also irgendwo in Narnia geht wahrscheinlich direkt über dem Löwen so ein kleines Wurmloch auf und da kommen die Klöten von Sylvester Stallone rein.
Oh Gott, ey.
Ja.
Du regst dich über vibrierende Arschzäpfchen.
Ja.
Das ist super nervtötend, ich lass das.
Ich hab mir eigentlich auch schon gedacht, eigentlich müssten die Zuhörer mal uns aufschreiben nach der Folge, wie oft sie tatsächlich gemerbt hätten hier.
Elvis Graven hat eine ganz gute Idee gehabt. Er schreibt, meine Theorie, eine in der Schüssel integrierte Reinigung für den Allerwertesten. Die erste Muschel ist für die Arschdusche, die zweite für ein Desinfektionsmittel, welche durch einen Zerstäuber den Hintern steril macht, und die dritte Muschel ist für einen Arschlochföhn, damit auch alles trocken wird.
Also dass das praktisch Schalter sind.
Das ist nicht schlecht.
Das finde ich auch nicht schlecht.
Das ist doch eine der Theorien tatsächlich. Also wenn ich es kurz einmal vorwegnehmen darf, das ist eine der Theorien, dass das automatische Reinigungssysteme sind, die nach quasi Geschäft sortiert sind, wie auch bei einem Bidet jetzt zum Beispiel. Also Nummer 1, wenn du auf Muschel 1 drückst, ist für Pipi, Muschel 2 ist für Kacke und Muschel 3 ist generelle Reinigung vom Klosett.
Oder Kotzen.
Okay, also das würde aber im Prinzip bedeuten, dass die Muschelform an sich einfach nur Deko ist.
Ja, einfach nur Deko ist quasi, ja. was auf der anderen Seite aber auch keinen Sinn macht, weil, sorry, wenn ich da richtig den Schmerz reingesetzt habe, dann hilft es mir nicht, wenn mir quasi so für, du warst jetzt kacken, halt irgendwie was an den Arsch gespritzt wird. So, da würde ich auch gerne das wegwischen.
Ah, das
wäre ich mir nicht so sicher. Also wenn das anständig gemacht ist, klar.
Willst du mit einem nassen Arsch, willst du den nassen Arsch wieder in
die Deswegen Buchse der mit? Föhn. Also da finde ich Elvis-Theorie besser.
Ja. Hier kommt noch eine Theorie von Hörer Felix Herzog. Eine Art Deko-Teleportationskonsole, würde ich sagen. Um alles, was unten rauskommt oder zwischen den Backen und Arschfalten kleben bleibt, anschließend rückstandslos zu entsorgen und in den Gamma-Quadranten beamen zu können. Mhm. In Klammer, so ist bei Deep Space Nine die Rasse der Gründer entstanden.
Das ist mega widerlich!
Das verstehe ich nicht.
Die Gründer bei Deep Space Nine.
Ich habe nämlich mit Frauen geschlafen. Ich verstehe das nicht.
Bei Star Trek Deep Space Nine, die Gründer, das sind so Formwandler, die können sich in so Flüssigkeit verwandeln. Und das ist laut Felix Code.
Ah, cool. Ah, und der in die Gamma-Dimension geschissen, teleportiert wurde.
Ja. Mhm. Also wenn man sich dieses Bild anguckt von diesem Klo, wie man das in Demolition Man sieht, das sieht aus wie die absolut billigste und abgefuckteste Raststättentoilette. Das sieht super scheiße aus. Sieht aus wie ein Klo im Knast.
Na gut, es ist ein Klo in einem Polizeirevier, also das ist
das Bild, was du kennst von dem Klo mit den drei Muscheln, das ist seine Wohnung. Wo er noch da steht, er weiß nicht, wie man die drei Muscheln benutzt.
Ist das nicht ein Polizeirevier?
Nee, da sagen sie es das erste Mal. Aber das Bild, was es davon gibt, das ist in seiner Bude. Kurz nachdem er Sandra Bullock, und sorry, wie kann man Sandra Bullock vor den Kopf stoßen, weil er mit ihr schlafen will und sie ja nicht.
Und ich vermute, ohne Scheiß, das ist aber wirklich nur meine persönliche Vermutung, dass die das Bild mit den Muscheln irgendwie nachgedreht haben oder unter ganz komischen Bedingungen nachgedreht haben oder dass da wie Material verloren gegangen ist, dann guckt euch das in dem Film an. Das ist so kurz zu sehen. Das ist echt buchstäblich eine halbe Sekunde zu sehen. Ein paar Frames. Und auch wenn man sich Screenshots anguckt, das sieht voll scheiße aus. Das sieht nicht aus nach Hollywood-Film, sondern das sieht aus nach
deutscher Film. Das sieht aus wie Notruf-Hafenkante.
Das sieht aus, als ob wir jetzt ganz schnell den Camcorder nehmen und hier mal ganz kurz aufs erstbeste Klo kurz reinfilmen.
Ja.
Geheimnisvoll.
Ja, wie die drei Muscheln.
Richard, du, also haben wir die Hörertheorien. Du hast ja ein bisschen tiefer investigatiert.
Genau, ich habe 4 Theorien gefunden, die sich ganz stark im Internet halten zu den 3 Muscheln, witzigerweise. Und zwar die Theorie 2, die hatte ich euch gerade schon gesagt, dass die also für verschiedene Formen der Reinigungsstufe gelten.
Dass es einfach nur Knöpfe sind.
Genau,
ne?
Ja. Erste Theorie ist tatsächlich dann so, die Muscheln werden halt wie folgt benutzt. Und zwar, klar, Grundlage der 3 Muscheln ist, dass man kackt oder pinkelt. Meistens auch beides zusammen. Und zwar Muschel 1 und 2... Muschel 1 und 2 nimmt man und führt sie zusammen. Diese entlassen ein Gel, das auf die Puppe und auf die Hand verteilt wird. Und das Gel bewirkt die Tötung und die Eindämmung von Bakterien an Hand und an Arsch quasi. Und wenn du damit fertig bist, also die quasi so irgendwie ausgedrückt hast oder was auch immer, dann landen die Muscheln einfach im Pott in der Toilette. Und die dritte Muschel wird dann auch in die Schüssel geschmissen und bildet einen reinigenden, gut duftenden Schaum, der mit in der Schüssel entsorgt wird, also alles runtergespült und die Toilette desinfiziert und mit einem frischen Duft zurücklässt.
Was? Also du...
Das heißt, du nimmst die ersten beiden Muscheln, das heißt, also so wie man sie ja immer sieht, sehen sie aus, als wären es echte Muscheln oder halt aus Metall. Das heißt also, du nimmst die ersten beiden Muscheln, drückst die quasi zusammen, damit tupfst du dir quasi den Arsch ab und gleichzeitig deine Hand, weil das Gel, was dadurch freigesetzt wird, das desinfiziert deine Hand und bewirkt, dass keine Fäkalien dran bleiben. Genau dasselbe macht es mit deinem Arsch. Dann landet das beides im Klo.
Ja, schon klar.
Und dann schmeißt du noch die dritte Muschel mit ins Klo rein, die erzeugt einen Schaum und dann wird das Ganze quasi
so mit abtransportiert. Ja, die Theorie finde ich blöd, weil die klingt so, als wäre denn keine dritte Funktion eingefallen, deswegen packen die 2 Muscheln in eine Funktion. Das
ganz
ist Quatsch,
genau,
warum man nicht eine dicke Muschel.
Das hatte ich mich halt auch
gefragt. Du bist ja dann mit deiner blanken Hand an deinem verschissenen Arschloch dran.
Genau.
Nee, vergiss es, nicht in dieser Zukunft. Was ist, wenn du mega schlimmen Schmierschiss hast?
Den wirst du aber bei der Ernährung nicht haben.
Pass auf, wenn die sich halt kaum von Fleisch und so ernähren und sehr pflanzlich essen, dann werden die... Ich hab wirklich mal eine Zeit lang jetzt vegan gelebt. Du hast keinen harten Stuhl mehr.
Ey, du, dir klebt echt so ein... Dir klebt echt... das ist echt widerlich, deswegen muss ich etwas leiser sprechen. Dir klebt echt so ein Pfund Kacke am Arschloch. Echt so Schmierschiss, das kennt man, wenn man echt 5 Stunden lang wischt und es wird nicht
sauber. Ja, so, wenn du den Arsch wischst und du reibst eigentlich im Prinzip wie an so einem Kacke-Buntstift. Ja.
Es ist ein Schmierschiss, Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass diese utopischen Motherfucker da in der Zukunft, die nicht fluchen dürfen und keinen Sex haben, dass die da mit ihren blanken Händen ihre Rosetten da reinigen.
Vor allem, du musst dir mal überlegen, die 3 Muscheln sind... In einer Zukunft, in der alles Mögliche, was in irgendeiner Art und Weise verboten ist oder auch unlogisch ist oder unpraktikabel, ist verbannt. Das heißt, diese Muscheln müssen besser sein als Wasser, Papier und müssen simpler in der Anwendung sein. Weil alles, was sie dort ja machen, ist ja automatisiert und simpel. Das heißt, sie müssen unfassbar überlegen, einem Bidet oder wirklich nassen Toilettenpapier oder einfach normalen Toilettenpapier.
Oder sie sind wie ein Bidet. Also, dass es wirklich Schalter sind. Ja. Wenn das Schalter sind, ist das eigentlich relativ simpel. Dann haben wir halt 3 verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel eben, was der Elvis schrieb oder was du auch vorhin erzählt hast. Das halte ich für die logischste bzw. realistische Variante, dass das einfach Schalter
sind. Okay, nächste Netztheorie.
Eine Theorie, die Sylvester Stallone tatsächlich mal zum Besten gegeben hat, und die finde ich unfassbar ekelhaft. Vor allen Dingen so, wie gesagt, lassen wir noch mal kurz Revue passieren. Es ist eine moderne Gesellschaft, ne? Es ist,
alles ist reinig.
Keine Körperflüssigkeiten, keiner berührt sich, und deswegen geht man jetzt davon aus, ja natürlich, so wenn die sehen sich wahrscheinlich selber nicht gerne nackt. Die dritte Theorie ist, wie gesagt, du nimmst Muschel 1 und 2 in die Hand, und zwar zwischen die Finger wie Stäbchen. Pass auf, wie als würdest du Stäbchen halten wollen. Du ziehst sie also mit Muschel 1 und 2, ziehst du dir damit die Kacke aus dem Arsch, und mit der Muschel 3 putzt du dir dann noch den Arsch ab mit dem letzten Rest, der quasi noch übrig bleibt. Alle 3 Muscheln werden dann ins Klo geworfen und werden dann runtergespült, fertig.
Wie soll das Ding denn funktionieren?
Das Ding daran ist halt einfach, in einer Welt, die so einfach und so simpel mittlerweile ist, das ist komplizierter als Papier abzurollen, ja, Mann.
Erstmal das, und zweitens, wenn man jetzt sagt, oh, die haben so viel Papier verbraucht im 20. Jahrhundert. Ich glaube, dass es sehr viel mehr Probleme gibt dadurch, dass die ständig dieses Material irgendwo runterspülen. Ne? Also das müssen ja zigtausend Tonnen an Muscheln in diesen paar Jahren sein, die ja irgendwo landen müssen.
Ja, aber wenn voller du überlegst, das ist wie Recyclingmaterial dann quasi.
Das kannst du spülen. Runter. Du kannst sie spülen.
Schau mal vor, du spülst es runter, es landet in irgendeiner Anlage, du kaufst sie quasi nach wie Klopapier. Ja. Ne? Die landen in einer Anlage, werden dort abgekocht, aufbearbeitet, wieder neu verpackt und wieder neu verkauft. Ja. Du hast im Prinzip einen Zyklus damit. Ne?
Also das ist gar nicht blöd.
Also sorry Leute, dass ich gerade monothematisch unterwegs bin, aber nochmal Thema Schmierschiss.
Ja.
Du kannst mir nicht erzählen, dass es nur mit einer Muschel funktioniert.
Vor allen Dingen, das ist halt wirklich das Ding, wenn es wirklich so sein sollte, dass du die wie ein Stäbchen quasi benutzt und dir damit die Kacke aus dem Arsch ziehst. Also wie unkompliziert können wir es denn machen? Wenn es kommt, dann kommt's. Da muss ich die nur extra ziehen. Ich muss mir das nicht aus dem Arsch ziehen. Und jeder, der mal wirklich explodierende Diarrhoe hatte, du scheißt dir doch die komplette Hand voll.
Ey, wie du redest, die Kacke aus dem Arsch ziehen, das klingt ja so, als wäre das wie so ein Staubsauger, der so ein Vakuum erzeugt und dir den Kot aus dem Darm raus.
Du musst dir mal die Grafik dazu angucken. Da sieht's halt wirklich so aus, als würde
es. Gibt's da eine Grafik zu?
Da gibt's eine Grafik zu, richtig mit Anleitung. Das sieht halt wirklich aus, als würde sich jemand so einen Kotstift aus dem Hintern raus.
Oh, das müssen wir aber probieren nach der Show.
Nein, müssen wir nicht.
Gibt's noch eine nette Theorie?
Ja, genau, und zwar die vierte Theorie, und die finde ich eigentlich ziemlich geil. Und zwar, die besagt, dass diese tatsächlich durch Ultraschall diese Dings miteinander, diese Muscheln miteinander funktionieren. Denn wie wir auch auf dem Bild sehen, das einzige Bild, was wir davon im Film haben, ist Metallklo.
Ja.
Und die
ja.
Muscheln sehen auch ziemlich metallen aus. So, was es tatsächlich in der heutigen Zeit auch gibt, ist halt über Induktion halt Stromübertragung, dass nämlich zwei Muscheln links und rechts, wenn du auf dem Pott sitzt, links und rechts an dem Klo befestigt werden. Du damit, weil du mit einem nackten Arsch drauf sitzt und die eine Schallwelle erzeugen, du Teil dieser Schallwelle wirst und du mit der letzten Muschel quasi wie über deinen Bauch halt fährst und dann quasi ultraschallmäßig der Kot verkleinert wird, aus deinem Körper rauskommt und dadurch, dass dein Körper in Vibration ist, jegliche Form von Scheiße an deinem Arsch einfach abvibriert wird.
Ist das krank.
Das ist aber gar nicht so schlecht, weil auf dem Bild sehen wir nichts zum Abspülen.
Ganz genau. Und das fand ich nämlich auch ziemlich clever eigentlich.
Es gibt keinen Knopf, keine Schnur, gar nichts. Also man sieht auf diesem Screenshot von dem, also das Einzige, was wir von dem Klo sehen, ist komplett ohne Abspülmechanismus. Mhm. Also, ne, wir haben das Bild hier gerade vor uns. Es gibt keinen Knopf oder Schnur oder irgendwas. Also, man kann dieses Klo scheinbar nicht abspülen.
Also, ihr meint, die Kacke wird aus dem Arsch rausgerüttelt.
Ja, so rausgeultraschallt quasi. Und das, was noch an dir dranhängt, wird weggeultraschallt. Also, wegvibriert. Ist
super ungesund für den Rest des Darms?
Also, wahrscheinlich schon.
Oder sind das so braune Tonwellen, die wirklich explizit nur auf die Konsistenz von Kot reagieren?
Ich hab
dann mal einen Maiskolben drin.
Ich hab
Ein Maisstückchen. So ein einzelnes Maisstückchen oder so ein Nusskern.
Das Ding ist halt einfach so, hat man wirklich hier so wirklich den übelsten Bierschiss, ne?
Den haben die ja nicht.
Versuch mal den. Ja, gut.
Ja, ey, wenn
ja, ne, ja, aber gut, aber es wird ja höchstwahrscheinlich auch irgendeiner wird auch irgendwann mal Krankheiten haben oder so. Du wirst doch auch mal bestimmt Diarrhoe da haben oder
aber
so.
Woher?
Ja,
in so einer reinlichen Welt.
Irgendwas passiert ja immer.
Also. Ja, stimmt, die Natur strikes back. So.
Ja, also, das Leben findet einen Weg.
Ja, genau, ja.
Du kannst den Tod besiegen, du kannst den Krieg besiegen, Konflikte, aber du wirst nie Diarrhoe besiegen. Nee, Diarrhoe wird es immer geben in der Geschichte der Menschheit.
Alleine wenn Taco Bell oder auch Pizza hat, das Nobelrestaurant ist.
Stimmt.
Es muss in dieser Zukunft Klopapier geben.
Es gibt so unendlich viele Gründe für Sprüches. Also du hast ja zum Beispiel auch Stress.
Stress, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, alleine sowas.
Und eine Sache macht mich auf dem Bild auch stutzig.
Warum gibt es eine Klobürste?
Warum gibt es da eine Klobürste? Da ist nämlich ein Klobürstenbehälter rechts daneben.
Aber nicht zum Abspülen. Das ist super eklig. Diese Klobürste muss mega eklig sein.
Ja, oder?
Also das ist ja, der Bildausschnitt ist so gewählt, dass der Abspülmechanismus auch über dem oberen Frame sein kann. Also dass wir den einfach nicht sehen.
Also du zeigst ja im Film im besten Falle alles, was man halt
Alter,
braucht
schon,
in so einem
wie
Bild,
schon gesagt, ne? Diese Aufnahme sieht aus, als hätte die jemand in der Pause kurz mit dem Camcorder gefilmt.
Das ändert da ja nichts dran. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es unbewusst ist, dass kein Abdruckmechanismus mit drauf ist.
Naja, ich muss auch ganz ehrlich
sagen, das wird kein Zufall sein.
Das sieht ein bisschen aus wie ein Flugzeugklo. Die funktionieren zum Beispiel auch mit Lichtsensor. Sobald du dort aufstehst, manche
Flugzeugklos, dann
spülen die einfach weg.
Ja, oder über Gewichtssensoren und so. Stimmt, das kann natürlich
Leute,
auch sein.
Leute, ich bin mir hundertprozentig sicher.
Aber dann hättest du Wasserdüsen an der Seite.
Ich bin mir
hundertprozentig. Naja, guck dir mal an, die haben so eine leichte Einkerbung. Es könnte gut sein, dass über die Rille dort Wasser eingeleitet wird.
Wir sind hier gerade so ein bisschen wie Archäologen unterwegs, oder? Wir haben ein verschwommenes pixeliges Bild und das analysieren Das analysieren wir jetzt hier echt schon seit fast seit gefühlt einer Stunde.
Obwohl, guck mal hier neben, da ist so ein kleiner Hebel. Siehst du das?
Ja.
Also es ist entweder ein Hebel oder ein Haken, wo man was dranhängen kann. Der spiegelt sich hier auch.
Ja.
Warte mal, da spiegelt sich noch viel mehr.
Ja, da sieht man Sandra Bullocks Gesicht beim Kacken.
Hier so ein hier geht. Warte, was?
Ja, aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, also ich könnte mir auch gut denken, dass Theorie 4, also dass das rausgeultraschallt wird, könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Weil dann hast du halt wirklich mit deinen Exkrementen gar nichts mehr zu tun, ne? Hast du überhaupt keine Beziehung mehr dazu.
Ja. Gut, Leute, komm, scheiß auf das Klo.
Ja.
Wie scheiß auf das Klo?
Also ich kaufe.
Das kann denn noch wichtiger sein?
Also ich
ohne das komm, ein gutes. Alles andere im Worldbuilding haben wir schon in Fahrenheit 451 gesehen, haben wir in wie heißt der eine, Equilibrium gesehen. Das ist alles alt. Das ist neu.
Ja.
Das müssen wir diskutieren.
Das Ding ist halt doch, ich dachte mir halt auch so, das wäre eigentlich eine Frage für die Schulprobe gewesen, außer, ne? Wofür sind die drei Muscheln?
Ja, genau. A zum Wischen, B weiß ich nicht.
Also lasst die drei Muscheln mal langsam jetzt abschließen. Ich kaufe tatsächlich die Theorie unseres Hörers Elvis, das mit dem BD. Ja,
dass es drei Schalter sind.
Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Dass wirklich, du von unten dein Arschloch praktisch vollautomatisch gereinigt kriegst.
Ja. Ja. Ach ja, genau, wir hatten ja noch was zur Origin-Story der drei Muscheln. Das ist ziemlich geil.
Das ist cool.
Nämlich der Screenwriter, also für jede jetzt nicht englisch sprechende Nicht-Filmer, der Drehbuchautor des Films.
Oh, nicht englisch sprechende Nicht-Filmer, Pöbel.
Pöbel. Daniel Waters, so heißt der gute Mann. Der hat im Dezember 2014 im Interview tatsächlich die Origin-Story zu den drei Muscheln halt preisgegeben. Da wurde nämlich gefragt, woher kommt das? Und er meinte, er hat beim Drehbuchschreiben tatsächlich irgendwie, weil er Abgabetermin hatte, so Panik gekriegt, dass er einen Drehbuchkollegen angerufen hat. Und der soll tatsächlich ans Telefon gegangen sein, gerade als er am Kacken war und zu ihm meinte, als er ihm gesagt hat, was sein Problem ist, meinte er nur so, naja, ich habe einen Sack mit Muscheln als Deko auf meinem Klo. Und er meinte wohl nur als Antwort, da mache ich was draus und legte auf.
Ja.
Wie geil.
Also das ist ein Original, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Scheißidee.
Ja.
Geiler
Das Scheiß, ist wirklich ey. Sowas und vor allem das Ding ist halt, wie gesagt, wenn du das liest und dich in der Filmwelt bewegst, dann weißt du, das ist sehr realistisch.
Ja,
das
so läuft.
Sehr realistisch. Dass jemand den anderen anruft, du, wo Hilfe beim Drehbuch. Du, ich habe Muscheln als Deko bei mir auf dem Pott. Ja, weißt du was, da mache ich was draus.
Das ist echt klasse, ey.
Ja.
Du weißt nie, wann dich die Inspiration trifft, ne?
Ja. Sag mal, jetzt frage ich euch mal.
Ja.
Achso, wolltest du noch was zum Klo sagen?
Ja, eine ganz kleine Kleinigkeit nur noch mal für die Leute, die mehr über Toiletten wissen wollen. Also ungefähr 130 Gramm Scheiße verlässt ein Mensch jeden Tag ungefähr. Das ist tatsächlich laut einer Studie witzigerweise auch noch ungefähr doppelt so hoch, wenn du bei Taco Bell gegessen hast.
Echt?
Ja.
Wie geil.
Und es gibt tatsächlich, Stand 2017 gibt es tatsächlich immer noch knapp 2,4 Milliarden Menschen, die nicht Zugang zu einer modernen Toilette haben.
Wie viel?
2,4 Milliarden.
Wow.
Das ist richtig heftig. Bei 7 Milliarden Menschen ist das schon richtig, richtig krass, ne?
Ein Drittel der Menschen.
Tatsächlich, es sterben mehr Menschen an Diarrhoe als an AIDS und an Malaria.
Was?
Ja.
Aber hast du nicht, wenn du Malaria hast, Diarrhoe? Hast du nicht so ziemlich alles, wenn du Malaria
aber
hast?
Ja, aber Diarrhoe halt, also die Diarrhoe oder den starken Fäkalausstoß und dann aufgrund dessen
Dehydrierung.
So genau. Krankheiten wie die Ruhr oder sowas.
Genau. Und tatsächlich,
die Ruhr ist eigentlich ein Fluss.
Leser, das
nee, die Ruhe ist auch eine mega eklige Krankheit, wo du dich totscheißt.
Ja. Was hatte ich noch Schönes gefunden? Genau, Leser des britischen Medical Journals haben tatsächlich in 2007 moderne Sanitäranlagen für als wichtigere medizinischer Fortschritt eingestuft als Antibiotikum und Impfungen.
Tatsächlich. Ja, weil beides flächenweise obsolet wird dadurch. Also wenn du halt geregelte Sanitäranlagen hast, also nicht nur Wasserklosett, sondern alles, was dazugehört, ist die Infektionsgefahr halt deutlich geringer, also brauchst du auch nicht so viel Antibiotika.
Ja, alleine so Scheiße auf der Straße, sorry, in Kacke sind Cholera-Bakterien halt einfach drin.
Ja, und da sammelt sich ja auch viel, ne? Also nicht nur Bakterien, sondern eben auch super viel Viehzeug, das dann wiederum Bakterien in sich trägt, also zum Beispiel Insekten.
Ja, aber dass wir ordentlich
hauptsächlich
tatsächlich, man sagt ja auch immer hier Darm mit Charme, ne? Dass wir heute ordentlich oder so wie die Leute in 2032 es nennen werden, wie Neandertaler aufs Klo gehen können, schützt uns tatsächlich davor, dass wir Menschen uns tatsächlich vermehren können.
Scheißen für die Gesundheit, Leute. Ich würde sagen, ein kleines Kack- und Sachgebet, eine ganz kurze Schweigeminute gedenken wir und danken wir für die Möglichkeit, voll uns zu modern und sauber und sanitätsgerecht ein Laib Brot aus dem Arsch zu ziehen.
Ja, also gedenken wir, wenn ich mich nicht irre, hieß der Mann John Harrington, der Erfinder des Wasserklosetts. Und Vorfahr von Kit Harrington, dem Schauspieler von Jon Snow.
Ja. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch.
Jetzt habe ich mal eine Frage an euch, ja.
Würdet ihr gerne in dieser Gesellschaft leben, die uns da bei Demolition Man gezeigt wird?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Rattenburger und das Bier sahen schon ziemlich interessant aus.
Ah, das ist ja aber im Untergrund.
Ja, und da würde ich leben. Also wenn es so eine Gesellschaft gäbe, kannst du sicher sein, wäre ich einer, der unten lebt.
Also gut, also heute lebt. Also diese Untergrundgesellschaft ist ja das, was
ja, aber sagen wir mal,
des 20. Jahrhunderts.
Sagen wir mal wirklich, diese Gesellschaft oder unsere Gesellschaft würde wirklich halt so werden, dass halt plötzlich 1000 Sachen verboten werden, um halt irgendwie Kriege, menschliches Versagen und Gewalt und alles Mögliche einzudämmen, ne? Weil, ja, wo nun mal Licht ist, ist auch Schatten. Ich wäre einer, der wäre im Untergrund und ich würde so knallhart, weißt du, hier hart Graffiti machen und so und die Radiosender umstellen und nicht spülen nach dem Kacken und so.
Sehr gut. Ja. Wusstet ihr übrigens, wann das vermutlich erste Klo, entschuldige, dass ich bei dem Thema einfach mal wieder zurückkomme, aber ich finde das interessant, hat man, also man vermutet, dass es das älteste ist, in Griechenland gefunden, irgendwo in so einem Kaff. Da stand früher mal ein Palast, den Palast kannte man auch schon länger. Und da lief ein Bach unten drunter. Das war aber oft so für Schmieden und so weiter. Das haben wir im Mittelalter ja auch noch gemacht, dass man so Bäche umgeleitet hat, die durch Würgen führten, damit man da in Ruhe schmieden konnte. Und man hat festgestellt, dass ein Raum, durch den das Ding floss, wo auch ein Loch, so eine richtige Sitzhaltung mit Loch und so war, das Zimmer des Kaisers war. Und man geht davon aus, dass der Kaiser von schieß mich tot, irgend so ein Kaff da in Dings, also ein Stadtstaat in Griechenland, das erste Wasserklo hatte.
Geil.
Weil der hatte ein Loch in seinem Zimmer, das zu einem künstlich angelegten Kanal führte.
Der hatte ein Loch
im
Fußboden im Zimmer gekackt.
Ja. Der muss Viehzeug im Sommer ohne Ende gehabt haben, aber der konnte da kacken. Und das ist weggespült worden.
Es gibt solche Pfahlbauten, auch heute noch, in, keine Ahnung, Südostasien und so, wo Leute halt wirklich über dem Meer wohnen, in solchen Holzhütten, die mit Pfählen über dem Wasser gehalten werden. Die kacken auch einfach aus dem Fenster raus oder da ins Wasser rein. Die Strömung spült die Scheiße weg.
Ja, das ist genial.
Und das ist ein System, das funktioniert, aber nur bei kleinen Siedlungen. Und bei denen ist es so, dass die Siedlungen mittlerweile kleine Städte wurden, dass da echt Hunderte, teilweise Tausende Menschen leben. Und jetzt ist das voll scheiße im wahrsten Sinne des Wortes. Weil wenn die Strömung halt von Norden nach Süden läuft, dann kackt der Norden der Stadt fröhlich ins Wasser. Der südliche Teil der Stadt steht aber wirklich buchstäblich bis zum Hals in Scheiße.
Das ist ein schöner Strandspaziergang am Morgen, nachdem alle gerade knödeln waren.
Leute, zu Zeiten der industriellen Revolution war es tatsächlich so, dass in London aufgrund des Bevölkerungszuwachses die Kanalisation in London, die größte zum damaligen Zeitpunkt und die modernste zum damaligen Zeitpunkt war, die Scheiße der Menschen nicht mehr tragen konnte. Also die Gullis sind buchstäblich, die Stadt ist in Scheiße ersoffen.
Die hatte immer ständig Probleme damit, ne? Die haben vor ein paar Jahren ja noch so einen irgendwie, ich glaube, 17 Tonnen oder 7 Tonnen schweren Fettklumpen geborgen, weil ganz London auf einmal stank und die haben festgestellt, dass die ganze Kanalisation aus einem riesigen Fettklumpen
darüber bestand. Haben wir in der letzten Folge geredet, du Mongo.
Ja.
Ja. Jetzt hört mal auf hier. Wir reden seit einer halben Stunde über Kacke, ihr Affen.
In einem Podcast namens Kack und Sachgeschichte.
Komisch.
Seid gebildet worden gerade, ja?
Würdet ihr bitte auf meine mega ernste und auf ein ethisches Dilemma hinleitende Frage antworten, ihr Arschlöchern, die ich euch vor 5 Minuten gestellt habe? Achso, ob
wir da leben wollen würden?
Ja, würdest du in dieser Gesellschaft, die uns da gezeigt wird, gerne leben, Tobi?
Boah.
Das ist keine leichte Frage.
Nee. Also was natürlich, ich würde eine Pro- und Kontraliste anfertigen. Das war ich, Entschuldigung.
Sag mal, Leute, also, erst Freds Handy, jetzt dein Handy, bin ich der einzige Normale hier.
Auf der einen Seite ist natürlich cool, keine Verbrechen mehr, keine Gewalt mehr. Das ist natürlich schon eine ziemlich anständige Sache. Das mit der Gewalt ist natürlich relativ, weil bla bla bla.
Wenn ich keinen Sex mehr haben dürfe.
Kein Sex ist halt schon echt richtig scheiße. Kein Fleisch mehr ist auch richtig scheiße. Ja, gesund, bla, aber auch richtig scheiße. Also wenn der Genuss und Emotionen und Körperlichkeit, also Emotionen ist jetzt in dem Film nicht der Fall, zumindest nicht so.
Ja.
Also nicht partout, aber ich glaube, so Ausschweifungen gibt's da halt logischerweise auch nicht. Wenn die komplett untersagt sind. Also der Sinn des Lebens, wenn man von der Biologie weggeht, geht dann im Prinzip ja flöten, weil du frisst es ein Dasein.
Ja.
Und Fortpflanzung findet eh auch nicht körperlich statt.
Sinn des Lebens.
Nein, nein, ich rede jetzt auch wirklich all die Dinge, die das Leben lebenswert machen könnten. Also zum Beispiel, also das sind ja im Prinzip Kinder, Liebe und Spaß. So alles andere ist ja, bezahlst du damit?
Irrationalität hat doch
einfach mal was dafür zu bezahlen. Ja, genau. Ja, also halt, dich bei Laune zu halten, sag ich mal, im weitesten Sinne.
Und das fliegt halt weg. Und der Charakter von Sandra Bullock ist ja auch so, ne? Sobald die vorgestellt wird, erster Satz, den sie halt dann sagt, so, ja, es ist so langweilig, findest du es nicht auch langweilig, dass nicht mal was passiert?
Ja, genau, genau.
Also das im ist Prinzip halt die Leben, die haben halt ein Überleben, aber halt kein Leben.
Genau, genau, das meine ich. Und ja, also das macht relativ wenig Spaß. Cool ist halt das mit der Gewalt und so, ne? Also, ja, dass das alles nicht mehr existiert, ist natürlich fantastisch.
Es ist aber auch nicht alles schlecht, so was da gezeigt
wird. Nein,
also
das war in der DDR auch so.
Also, Sinn ist Täter.
Das ist ja wirklich ein ethisches Dilemma, was wir da haben. Also wir haben da eine Gesellschaft, wo es keine Konflikte mehr gibt, es gibt keine Kriege mehr, Krankheiten wurden besiegt. Es geht eigentlich allen super gut. Und die Menschen, die du da siehst, die wirken auch eigentlich alle zufrieden. Die Leute, die in St. Angeles da, also im utopisch St. Angeles, die im utopischen Los Angeles leben, die sind alle gesund, zufrieden, die wirken nach außen echt, das wirkt echt wie eine super harmonische Gesellschaft. Harmonie ist auch ganz wichtig in dieser Gesellschaft.
Ach, da hast du doch auch so wirklich so, wenn dir vorgegeben wird, was harmonisch ist, dann hast du doch, dann weißt ja, du
das
doch
ist
gar
doch cool.
Nicht. Das ist eben die Sache. Also die Leute in dieser Gesellschaft werden zu ihrem Wohl gezwungen. Mhm.
Genau.
Ja. Die werden dazu gezwungen, dass es ihnen gut geht.
Ja. Also die Frage, die sich stellt, also es gibt ja jetzt hier das Buch Fahrenheit 451 und dann diese ich weiß gar nicht mehr, von wem das war. Und dann die Weiterspinnung halt eben Equilibrium. Ich glaube, das kennen die meisten. Also zumindest eher als Fahrenheit 451. Und das ist wirklich genau die gleiche Story, nur ein bisschen weitergesponnen und zu einem Actionfilm gemacht. Und da ist das ja so, dass die Gesellschaft jetzt nicht auf Harmonie aufbaut, sondern eben auf Produktivität. Mhm. Ansonsten aber gleich aussieht.
Ja.
Also es ist auch alles verboten, was Spaß macht. In dem Fall sogar Spaß, weil da durch Chemikalien Emotionen unterdrückt werden. Also man ist da gar nicht zu in der Lage. Und du hast eben auch eine friedliche Welt, wenn die Leute, genau wie in Demolition Man, wenn die nicht wären, die sich nicht daran halten. Ja. Das ist ja immer der Punctus Knactus, dass es halt Leute gibt, die da keinen Bock drauf haben.
Casus Knactus, oder?
Casus
Knactus.
Ja, Punctus
Bei klingt beides scheiße. Ja,
ja. Der Knackpunkt auf jeden Fall ist ja eben, dass...
Wo der Hase in den Weizen scheißt. So.
Da, wo der Hase in den Weizen scheißt.
Wo das niedergeschossene Dorf in der Windebene liegt.
Genau.
Du hast vorhin auch schon wieder
mein
Wort geklaut mit dem Leibbrot, ne?
Richard, ich bin mega Fan von deinen erfundenen Sprichwörtern.
Wie heißt... Was wollte ich dir jetzt gerade erzählen? Wo war ich stehen geblieben?
Ich weiß es
beim
nicht.
Beim Casus Knactus.
Beim Casus Knactus. Genau. Ist ja, also, ne, worauf das, also die Quintessenz des Ganzen.
Opa ist nicht mehr
Premium. Ist ja eben, also solange es eine Widerstandsbewegung gibt, gibt es Probleme. Gäbe es die nicht mehr, wäre das eine perfekt funktionierende Gesellschaft. Mhm. Gleiche Idee, unterschiedliche Ansätze. Und nur die Tatsache, dass es halt eben gibt, Leute gibt, die da keinen Bock drauf haben, zeigen halt auch eben auf, dass es überhaupt Fehler gibt. Weil wenn man das jetzt so betrachtet, wie der Spartan, also Stallone am Anfang, wie wir das auch wahrnehmen, als wir Sandra Bullock kennenlernen, ja, es ist langweilig, aber es ist optimal. So, alles funktioniert perfekt.
Ja, ja, ja.
Genau wie bei Equilibrium eben auch. Da funktioniert alles so lange perfekt, bis sie diese Medikamente
abgeben. Ja, das ist halt so, die Menschheit hat sich halt allem entledigt, was sie ihren Fortschritt halt auch irgendwie ausbremst. Nahrung ist kein Genuss mehr, Nahrung ist einfach Nahrungsaufnahme. Mhm. Kacken ist nicht mehr schön, Sex ist nicht mehr schön, Rauchen gibt's nicht so. Also man kennt keine gesellschaftlichen, körperlichen Verfehlungen auch in irgendeiner Art und Weise, sondern man ist auch darauf getrimmt, das Leben dann einfach so nicht besser zu machen, sondern fortschrittlicher. Und Fortschritt heißt nicht immer besser.
Ja.
Also ist auch irgendwo immer automatisiert. Da auch.
Ja, also du machst im Prinzip, zwingst du den Menschen zu seiner körperlichen und geistigen Leistungs- zu seinem Leistungshöhepunkt. Ja. Also besser kann der Mensch ja nicht funktionieren, als wenn er optimal gesund und ohne Störung leben kann.
Ja, aber leben dann kann. Stellen wir irgendwann nicht mehr die Frage, was unterscheidet den Menschen vom Tier, sondern was unterscheidet den Menschen vom Roboter?
Ja. Ja. Das ist ja dieses Ding bei Equilibrium. Ja, ja. Also das.
Ich finde, das kann man aber auch. Ich finde, die Frage kann man nicht so einfach jetzt vom Tisch wischen und sagen, ja, wir wollen Spaß haben, die Gesellschaft ist scheiße, sondern.
Das habe ich nicht gesagt. Nee. Ich habe nur gesagt, das wird mir fehlen.
Also wenn du, also ein wichtiger Grundsatz, sage ich mal, bei ethischen Überlegungen ist ja immer das Reduzieren oder das Vermeiden von Leid. Dass du Prozesse baust, dass du Gesellschaften, dass du das Zusammenleben so gestaltest, dass niemand leiden muss. Und in dieser Gesellschaft hier haben wir kaum, da sehen wir niemanden leiden. Da hat niemand, also da sehen wir keine Menschen, die irgendwie gebrechlich alt sind, an Krankheiten leiden. Vielleicht wurden die auch schon alle zu Soylent Green verarbeitet. Jeder hat einen Job, die Leute sind zufrieden.
Deswegen hat Taco Bell die Franchise-Kriege gewonnen, du.
Es funktioniert.
Genau. Und wahrscheinlich sogar höchst produktiv. Also die Menschheit kommt damit auch weiter.
Aber trotzdem sind die Menschen halt auch einfach irgendwie, das ist ja auch das, was die im Untergrund ja dann auch immer so anzweifeln oder halt auch kritisieren, dass sie sagen so, ihr lebt zwar in Harmonie, aber nach der Harmonie, die euch jemand aufgezwungen hat.
Ja, aber ist das schlecht? Ne, also ich meine, das Ding ist, funktioniert.
Es ist nicht schlecht, aber du wirst ja halt immer zu Zucht und Ordnung gerufen und das ist halt...
Ja, aber ist das schlecht? Ist
halt, ja.
Warum?
Naja, wir hatten mal das Thema, also zum Beispiel, weiß ich nicht, Kinder haben zum Beispiel das Recht, sich zu langweilen. Als Erwachsener hast du auch mal das Recht, aus der Reihe zu tanzen.
Ist das so?
Ja,
natürlich. Ja, aber zu welchem Preis?
Naja, ich sag mal so, also das Ding ist halt zum Beispiel...
Wenn du
zum Beispiel,
jetzt arschvoll morgens um 5 in der Bar rumsitzt und dein Gehalt versäufst,
ja.
Sind wir uns einig, du hattest 8 Stunden Spaß, wovon du dich nur noch an 4 erinnern kannst, der Tag danach ist im Eimer und deine Kohle ist weg.
Ja. Aber auf der anderen Seite, mein Opa hat immer gesagt, lege dein Geld in Erfahrungen und nicht in Dingen an, zum Beispiel.
Ja, aber davon hast du nichts. Also von Erfahrungen, die du zur Hälfte vergessen hast, Tobi, und die andere Hälfte nur daraus beschützt, wie du Ohrfeigen kassierst.
Du sagst es selber immer. Keine gute Story fängt damit an, dass sich jemand einen Salat bestellt.
Ich sag nicht, dass ich so leben möchte. Ich möchte gerade nur mal die Diskussion anregen, weißt du?
Klar, aber damit geht's. Mir fällt's halt wirklich extrem schwer, mir sowas vorzustellen, einfach weil ich ein kreativer Mensch bin. Und zum Beispiel, ich hätte ein Problem damit, nach so einer harten Struktur zu leben, zum Beispiel.
Wenn man da jetzt reingeboren ist, dann stellt sich halt die Frage,
wenn da jemand, der dort reingeboren ist, wenn der anfängt dagegen zu rebellieren, steckt es einfach in uns Menschen, dass wir halt einfach selbstzerstörerisch auch sind und das auch ausleben müssen, weil wir sonst implodieren quasi? Oder ist es einfach nur quasi eine gesellschaftliche Erscheinung?
Schwierig. Also ey, lasst
können wir
lasst
so mal, genau nicht, glaube also, ich gar nicht sagen.
Versucht mal so ein bisschen eure eigenen persönlichen Vorstellungen irgendwie beiseite zu lassen. Natürlich wollen wir alle Burger fressen und beim Podcasten immer Bier saufen und natürlich würden wir am liebsten auch jeden Tag 2 Schachteln Kippen wegrauchen. Natürlich, weil wir es aber auch irgendwie so gewohnt sind, also nicht 2 Schachteln Kippen zu rauchen, aber weil wir gerade so unsere Generation, sage ich mal, so hedonistisch veranlagt sind, weil wir einfach Spaß haben wollen und Scheiße bauen wollen. Aber lass uns versuch das wirklich mal irgendwie so objektiv zu betrachten. Vielleicht sind wir ja auch nur die alten Dinosaurier, die auf ihren Verhaltensweisen, die zutiefst zerstörerisch sind, behagen. Und übrigens, das Argument gerade, Richard, was du gebracht hast, wie war das? Der Mensch hat irgendwie das Recht, selbstzerstörerisch zu sein und Scheiße zu bauen. Ja, schon, aber damit kannst du dann irgendwie auch, wenn du das weiterspinnst, auch Kriege rechtfertigen, weißt du, wenn da irgendwie ein Vernichtungskrieg zweier Nationen stattfindet, kannst du dann irgendwie, wenn du das echt auf die Spitze treibst, sagen, ja, der Mensch hat das Recht.
Naja, sag mal
der
so,
Mensch hat das Recht.
Das Ding ist halt, wenn du halt in so einer richtig totalen Demokratie jetzt leben würdest, wenn jeder entscheiden dürfte, ob du jetzt in den Krieg gehst oder nicht, ne? Dann ist das halt auch wieder in einem anderen Gewichtspunkt. Jetzt haben wir ja einfach die Situation, weißt du, sobald dem der Finger ausrutscht, sind wir plötzlich im Nuklearkrieg. Ja. Also jetzt nicht wir, aber die Amis halt zum Beispiel.
Ganz so einfach ist die Situation in Amerika auch nicht.
Naja, doch, der Senat ist bei denen nicht dazwischen geschaltet. Und das ist ja das Problem.
Nein, ich meine, dass er einfach auf den Knopf drücken darf. So, einfach, ja, ist, nee, das auch. Das ist nicht, nur in der Theorie
aber
so.
Aber er kann das ausrufen.
Ja, aber ohne, auch das ist nur in der Theorie so. In der Praxis stehen da schon noch ein paar Leute zwischen, die auch Befehle verweigern können.
Ja, ja, klar.
Weil er drückt ja nicht selbst den Knopf.
Nee, schon klar, aber wie gesagt, als Chief Executive kann er das halt ausrufen. Deswegen, da gibt es auch eine Debatte in den Staaten, dass sie halt sagen, so, eigentlich müsste die Macht zum Beispiel von dem Präsidenten so weit eingeschränkt werden, dass ein Senat dazwischen geklemmt ist, damit noch eine Abstimmung erfolgen kann, ob das richtig ist oder nicht.
Spielt jetzt an der Stelle aber keine Rolle. Genau. Was ich meine ist, sagen wollte, ist im Prinzip, Fred hat recht, du kannst es halt pervertieren. Also dieses Argument, dass der Mensch Recht auf Selbstzerstörung hat, wir sind ja im Prinzip genau das, was der Film uns vorsetzt in der Figur Spartan, also in Stallone. Mhm. Genau das sind wir. Wir haben uns ja gerade drüber lustig gemacht und Gewalt, Burger, Titten. Ja, die Gewalt auf PlayStation nicht ernsthaft, aber Burger, Titten, Kippen und Bier gerne. So, ne, habe ich sehr viel Spaß dran. Fände ich schade, wenn es weg wäre. Aber ich sehe auch vollkommen ein, dass das, also genau diese Punkte halt mein Leben eben auch am Fortschreiten in einem produktiven Sinne bremsen. Also wenn ich arschvoll morgens um 5 irgendwo rumhänge, ist das keine sonderlich produktive und geschweige denn gesunde oder vernünftige Lebensweise. Ja, es macht Spaß, an viel von dem Spaß kann ich mich zwar nicht erinnern und das macht mir auch Spaß, dass ich mich daran nicht erinnern kann.
Aber du fühlst Spaß am nächsten Tag.
Genau, ich fühle Spaß, ja, erstmal fühle ich Scham. Und sobald ich mit allen gesprochen habe, dass ich auch Spaß hatte und die auch mit mir, dann empfinde ich Spaß.
Nachdem du eine vierte Muschel hinzugezogen hast.
Die Fickmuschel, die Leckmuschel dann.
Sie ist ja die Bierschissmuschel.
Die Bierschissmuschel, ja. Die richtig harten Geschütze. Aber
ich sag ja nur, weißt du, ich will mal so gerne bei solchen Sachen den Joker zitieren, ne? Um verrückt zu werden, braucht es für jeden Menschen, und das ist aus dem Comic, nur einen schlechten Tag. Und selbst in einer perfekten Gesellschaft, irgendwer hat irgendwann mal einen richtig schlechten Tag. Und dann bricht das alles zusammen.
Nö, der wird dann halt verhaftet.
Also erschossen. Das ist ein schlechter Tag, ja.
Das, was wir da sehen, ist halt eine Gesellschaft, die ist extrem harmonisch, aber zutiefst unfrei. Also den Leuten geht's allen oberflächlich gut, aber das ist irgendwie schon, das sagt Sylvester Stallone, glaube ich, auch, es ist schon so eine Art faschistisches Regime.
Das sagt er mit dem Chip, den er auch implantiert gekriegt hat.
Ja, die Leute kriegen Chips implantiert, damit
sie die orten können.
Es ist auch ein Polizeistaat. Jeder hat eine Chip in der Hand und kann jederzeit geortet werden.
Aber ein gewaltfreier. Also wir sehen die Polizei. Einer von den Polizisten sagt in der Konfrontation mit Simon Phoenix, also Wesley Snipes, dem Bösen, eben auch, wir sind zu Gewalt nicht ausgebildet. Wir haben da keine Ahnung von.
Das ist so witzig. Also, das ist Hammer. So die Polizei ist Gewalt nicht mehr gewöhnt seit Jahrzehnten und deswegen sind alle Cops mega Pussys in dem Film.
Die werden auch nicht dazu ausgebildet. Die haben dann so einen Computer.
Genau, und dann ist Wesley...
Treten Sie näher an den Verrückten ran und sagen Sie mit eindringlicher Stimme.
Ja. Das wollte ich sagen. Ja, Wesley Snipes, ach, fick dich, ja. Mega gut. Mega gut. Also das ist diese Idee, Überraschung, diese Idee dieser Gesellschaft ist in der Science-Fiction super alt und mega Klassik.
Ja. Nicht nur in der Science-Fiction, auch in der Philosophie.
Ja, also da gibt's echt unfassbar viele Werke, die mit dieser Idee spielen, so eine futuristisch-utopische Gesellschaft, in der du aber nicht frei bist. Der Film basiert übrigens nicht auf dem Roman The Demolished Man, weil der Roman The Demolished Man handelt von einer Gesellschaft, wo es Teleporten gibt und die werden in verschiedene Kategorien eingeteilt, sondern The Demolition Man ist im Prinzip eine kleine Parodie auf den großen alten Roman Brave New World, auf Deutsch Schöne Neue Welt. Da gibt es genau so eine Gesellschaft, in der die Leute, in der es wirklich, in der alles perfekt scheint, in der auch starke Gefühle verpönt sind. Es gibt eine Art Indoktrination, wo die Leute zu bestimmten Jobs ausgebildet werden, die ihnen vorgegeben werden, straffe Hierarchien. Es gibt so eine Art Kastensystem, wo die Leute von Epsilon Minus bis Alpha Plus in bestimmte Kategorien eingeteilt werden. Also wo man verstanden hat, dass die Gesellschaft Arbeiter braucht, aber auch Führer und wo du schon bei deiner Geburt einer Kategorie zugeteilt wirst. Und das Kranke bei denen ist, wenn du Epsilon Minus kriegst, also wenn du ganz unten in der Hierarchie bist, dann werden dir im, schon im fötalen Stadium, wenn du gerade im Reagenzglas bist, wird dem Blutsurrogat, das dir eingeflößt wird, eine geringe Menge Alkohol beigesetzt und dir wird Sauerstoff entzogen.
Also, dass du so ein Ditchy wirst schon.
Damit du von der Körpergröße her nicht so groß wirst. Du wirst zum leichten Ditchy hin geengineert, damit du später dich besser einfügst in deine Rolle als unterste Arbeiterklasse.
Wow.
Super unheimlich.
Wow.
Die Menschen werden in dieser Welt, also das ist wirklich noch viel extremer als bei Demolition Man. Da werden die Leute durch so eine merkwürdige Droge namens Soma so in zufrieden gehalten, damit sie nicht aufmucken. Anders als bei Demolition Man gibt es aber Sex, allerdings nur als Belohnung. Wenn die Leute irgendwas Gutes gemacht haben, dann dürfen sie Gruppensex machen. Ja. Passt gar nicht irgendwie.
Cool.
Passt gar nicht irgendwie zu dieser Idee, aber ja, so ist es da halt, ne?
Ja.
Ne?
Das ist auch die Grundidee zu Demolition Man, ist auch vom ungarischen Autor István Nemere.
Angeblich, das wissen wir nicht genau, aber ja, es ist sehr, sehr
auffällig. Er soll wohl einen Bericht haben, wo laut ihm über 75% des Films auf seinem Buch halt basieren sollen. Das ist nämlich, was ist er? Ja, ungarischer Autor und das Buch heißt, wie heißt das nochmal? Holtak Harka? Genau. Oder zu Deutsch-Englisch Fight of the Dead. Und das hat 1986 veröffentlicht worden. Und da geht es halt auch darum, das ist ein Terrorist und ein Antiterroristensoldat, werden kryogen gefroren und wachen im 22. Jahrhundert dann wieder auf und stellen fest, dass Gewalt aus der Gesellschaft verschwunden ist. Das Ganze spielt aber nicht auf der Erde, spielt irgendwie in dem Buch spielt das wohl auf dem Mond. Und er selber sagt halt auch, er hat halt nie das eingeklagt, dass halt irgendwie Hollywood ihm dafür Geld gibt wegen Demolition Man, weil er selber keine Kohle hatte für einen Anwalt. Und er ist aber seit bis heute ein ganz, ganz starker Verfechter davon. Der vertritt nämlich die Theorie, was hat er nochmal? Er sagt nämlich, dass nach dem Mauerfall viele Filme aus Hollywood illegale Plagiate von osteuropäischen Autoren eigentlich sind. Und dass er selber halt auch die Person kennt, die sein Buch irgendwann mal in Hollywood verkauft hat. Also so, er unterstellt halt Hollywood, dass nach dem Mauerfall oder nach dem Wegfallen des Eisernen Vorhangs ganz, ganz viele osteuropäische Autoren ihren Geschichten beraubt wurden, weil das mit dem Urheberrecht und Co., die standen halt vor einer kaputten Regierung. Und da sind halt einfach die Amis gekommen, so ein bisschen wie bei Lord of War. Mhm. Haben alles mögliche aufgekauft, haben halt auch die Geschichten und so gekauft und haben es dann in den USA dann halt als Film verwurstet, ohne dafür irgendeinen Penny an Recht zu zahlen.
Also, halte ich für höchst realistisch.
Ja, also ehrlich. Das mag sein, aber...
Es kann aber auch Zufall sein, weil es echt ein Abziehbild eines utopischen Geschichtes ist.
Wir reden echt hier von Sci-Fi-Stereotypen. The Brave New World ist aus den 30ern und es gab bestimmt auch vorher schon Kurzgeschichten mit ähnlichen Ideen. Diese Geschichte mit der Kryonik, also dass du dich einfrieren lässt und Jahre später dann wieder aufwachst, gab es die ersten Kurzgeschichten schon Ende des 19. Jahrhunderts von Leuten, die sowas machen.
Auch diese hochgebildeten, stilisierten Zivilisationen. Ja. Die gab es schon bei Sokrates, bei Atlantis. Diese ganzen, oder Platon? Wer war Atlantis? Sokrates, Platon? Einer von den Bubs. Mhm. Also das ist auch nichts Neues. Das ist fast 3000 Jahre alt.
Aber es ist immer so eine friedlebende, ohne Geld auskommende Überkultur halt da noch irgendwie gibt, ne? Atlantis.
Also Atlantis kommt ja aus diesem Gleichnis da irgendwie von dem.
Was mich ja jetzt
einer von diesen Dudes.
Aber weißt du, einen Faktor, den lassen wir die ganze Zeit auch irgendwie außen vor, weil so modern diese Welt auch ist, so sexlos und Muschel benutzen, die ganzen alkoholfreien, rauchfreien Motherfucker da auch irgendwie sind. Mäp. Wie funktioniert diese verdammte Kryotechnik?
Die werden eingefroren, bleiben aber scheinbar mehr oder weniger bei Bewusstsein. Das heißt, im Prinzip müsste das bedeuten, dass das Gehirn diese 30 Jahre weiter gealtert ist. Halte ich dementsprechend für nicht,
also sondern die
Liste. Das kann ja natürlich sein.
Dass das ist dein Unterbewusstsein halt.
Also
Stallone beschreibt es ja auch.
Das ist eine ganz interessante Frage. Bei Demolition Man werden die Leute ja eingefroren und im Schlaf dann umprogrammiert und wachen dann auf und sind dann ein neuer Mensch. Übrigens, ich finde die Idee, Verbrecher einzufrieren und dass das ihre Strafe ist, ist super schwachsinnig.
Genau,
weil,
das habe ich auch gedacht.
Weil für die ist das ja nur ein Wimpernschlag. Moment, stimmt. In dem Film wird gesagt, dass Sylvester Stallone das mitgekriegt hat, die Zeit.
Das wissen die aber nicht. Das erzählt ja erst Stallone. Die denken, die werden wirklich, also der Gedanke dahinter ist wirklich, die einzufrieren. Der Sinn dahinter ist aber halt eben diese Umprogrammierung, die wahrscheinlich Zeit braucht. Und ein eingefrorener Gefangener, der umprogrammiert wird, ist billiger als ein bei Bewusstsein ja. seiender Gefangener, den umzuprogrammieren ist A, viel schwieriger und auch viel teurer.
Ja, aber sieht man so, es sollte angesetzt sein für Stallone auch eine Strafe von 70 Jahren.
Ja.
70 Jahre Knast heißt, der stirbt irgendwann und ist keine Steuerlast mehr.
Ja, das ist richtig, aber du kannst doch besser, also gerade so einen Typen.
Das ist ein guter Punkt.
So ein total, in der Blüte seines Lebens seienden Körper kannst du da besser umprogrammieren und nach 70 Jahren wiederverwerten als Puppe, die du dir selbst programmiert hast.
Wenn du jetzt einen Mörder da hast und den dann so programmierst, dass der halt irgendwie Gemüse wird oder wie dann halt auch irgendwie der Stallone dann halt irgendwie näher oder irgend so eine Scheiße wird, das kann auch ein anderer machen.
Ja, das ist ein, was mich noch viel mehr aufgeregt hat,
wenn die Gesellschaft wieder revolutioniert wird und der dann plötzlich mit seiner Umstrukturierung ganz voll am Arsch ist. Ja.
Nee, ich würde den Knast stecken einfach.
Ja. Was ich noch viel, viel bescheuerter an dem Film fand, darüber habe ich mich wirklich richtig aufgeregt. Ich verstehe die Drehbuchfunktion dahinter, aber ich halte das für einen Riesenfehler. Die komplette Umstrukturierung dieser Welt, die kann maximal 5 Jahre gedauert haben.
Ja, das ist ein zu kurzer Zeitraum, der da vergeht.
Ja, die sagen ja auch noch, dieses riesige Erdbeben, was 2010 dann halt irgendwie war, und die leben im Jahr 2032. Irgendwie in 20 Jahren hat sich die gesamte Welt komplett verändert.
Ja, also wirklich komplett. Also Sandra Bullock ist in dem Film, lass sie 25 sein, die hat scheinbar nie was anderes gesehen.
Ja.
Das ist zeitlich total, allein die Aufforstung dieser Stadt, die ist ja super grün, allein das würde länger dauern.
Um nochmal auf diese Nummer mit dem Einfrieren zurückzugehen, das ist super schwachsinnig. Also erstmal ist es aus physikalischer Sicht fragwürdig, weil wenn du so stark eingefroren wirst, musst du wirklich schockgefrostet werden. Also
Das werden die.
Also du wirst wirklich 200 Grad minus, zack, flüssiger Stickstoff.
Das werden die,
Ist so ja auch. Und da kommen alle chemischen Prozesse in deinem Körper völlig zum Erliegen. Also da können auch keine Nervenimpulse mehr sich irgendwo bewegen. Da ist alles in deinem Körper, jedes Scheißmolekül ist in den Tiefschlaf versetzt. Da kannst du keine Gedanken mehr haben oder irgendwas wahrnehmen oder sehen.
Und das Gehirn würde sofort sterben, weil es keinen Sauerstoff, kein Blut, gar nichts mehr bekommt.
Und die Geschichte mit der Indoktrination ist auch super strange und unplausibel in dem Film, denn es wird wie gesagt gesagt, dass diese Leute umprogrammiert werden im Eis, um dann sich der Gesellschaft besser anzupassen. Genau. Aber Wesley Snipes, wie auch Sylvester Stallone, sind, als sie aufgetaut werden, genau die gleichen Menschen wie vorher.
Moment,
Wesley Snipes, die wurden einen Scheißdreck rehabilitiert. Wesley Snipes ist immer noch ein psychopathischer Verbrecher und Stallone ist immer noch ein psychopathischer Cop, nur dass sie plus ein paar mehr Fähigkeiten haben.
Ja gut, bei Wesley Snipes, der hat sehr viel Fähigkeiten mehr. Aber und diese Nummer mit dass er diesen Wunsch hat, den zu töten und den anderen nicht töten kann.
Aber sie sind immer noch die gleichen Menschen.
Aber wer weiß, wie lange das halt wirklich war. Wie gesagt, Stallone hat eine Strafe von 70 Jahren. Und der wird nach der Hälfte der Zeit wird er schon wieder
aufgetaut. Das ist richtig, aber der Wesley Snipes, der wird ja nicht wieder aufgetaut, um den zurückzuholen, sondern das ist sein Bewährungsgespräch. Ja. Das heißt, diese 36 Jahre, die sind eingeplant gewesen. Obwohl, das kann natürlich auch so eine linke Nummer von diesem Typen gewesen sein, der von Anfang an wollte, dass der wiederkommt, um da diesen Friendly umzubringen, den Revoluzzer umzubringen.
Also
das kann natürlich auch sein, dass er gar kein Interesse daran hatte, einen tatsächlich rehabilitierten.
Übrigens der Vater,
wir wissen nicht, ob es klappen kann.
Der Vater von Gwen Stacy in Amazing Spider-Man 1 und 2.
Stimmt, ja.
Also aus der Handlung geht ja hervor, dass da einiges nicht so ganz geklappt hat, wie man das wollte. Genau. Eben, dass Sylvester Stallone das doch mitgekriegt hat, wie er im Eis war. Es kann schon sein, dass das auch mit der Indoktrination schiefgegangen ist, aber da hätte man wenigstens irgendwie, dem hätte man einen Halbsatz wenigstens widmen können, dass das eigentlich immer noch genau die gleichen Leute sind. Ja. Ich habe eine ganz interessante kleine Studie gefunden. Und zwar ist es so, dass anscheinend Menschen, die häufiger fluchen, ehrlicher sind.
Okay.
Vermutlich hängt das damit zusammen, dass es ihnen weniger wichtig ist, andere gnädig zu stimmen und selbst gut darzustellen. Also Leute, denen es nicht so wichtig ist, was andere über sie denken, fluchen gerne.
Verfickte Pippen, Arsch, Kacken, Scheiße, geht. Stimmt das?
Nein, du verficktes Stück Scheiße, du dummes Petzel, du abgefuckte Rattenf***, du Loch.
Ich finde eure Sprache nicht adäquat.
Tobi möchte eingefallen. unser kleines Nutella-Glas hier.
Ja. Die Studie ist ein Jahr alt, kommt von Wissenschaftlern der Universität Maastricht, Hongkong, Kalifornien und Cambridge. Finde ich aber ein bisschen komisch. Vielleicht, es gibt ja bestimmt auch Leute so wie uns, die es gerade cool finden, wenn andere von ihnen denken, dass sie fäkale Penner sind.
Naja, weiß ich, also mir ist die Meinung von anderen schon ziemlich egal hier und da.
Sagt Tobi, während er furzend vorbeigeht.
Ich hab dich gefurzt, das hat Richard aber gesagt unserer, und er hat gefurzt.
Also ich sag mal, nicht. In unserem Space, in unserer Welt, also in unserem, boah, jetzt benutze ich gleich ein mega fancy Wort, in unserem Wertekosmos, sag ich mal von uns und auch von unseren Hörern, ist es ja eine mega coole Sache, Scheiße zu labern und auch mal im Vorbeigehen ins Mikro zu furzen. Wir profilieren uns ja dadurch.
Ich hab nicht ins Mikro, das war der. Ihr kennt mich, ich gebe sowas zu.
Was hast du gefurzt, Richard?
Nein, Mann. Doch, jetzt red doch nicht so ein Scheiß. Wieso sollte ich an der Stelle lügen? Ich bin so stolz darauf, wenn ich ins Mikro furzen würde. Jetzt, ich bitte dich, soll ich ins Mikro
furzen? So viel zu Ehrlichkeit.
So viel zum Thema, dir ist es nicht wichtig, was andere von dir denken, Podcaster. Mann, ey.
Was drehst du so auf? Du hast halt ins Mikro gefurzt. Das hat so
ich furze, warte, ich furze jetzt. Nein, ich furze jetzt besser nicht ins Mikro.
Ich hab 3 alkoholfreie Rinder, das ist furchtbar jetzt.
Zum Thema Fluchen gibt es noch einen anderen interessanten Test, den Psychologen gemacht haben. Und zwar sollten Leute in einer vorgegebenen Zeit, ich meine eine Minute oder lass es 2 Minuten sein, so viele Tiere aufzählen wie nur möglich.
Beleidigen, wie sie schaffen. Nee,
Moment. So viele Tiere aufzählen wie möglich. Das ist ein wohl anscheinend anerkannter Test, um den Wortschatz von Menschen zu testen. Mhm. Ja, das kannst du auch mit anderen Sachen.
So viele Tiere wie möglich beleidigen zu können.
Du kannst auch.
Wie gerne für dich.
Arschloch, Pimmel, Fotze.
Du kannst auch den Test machen mit Werkzeugen, dass du in einer Minute so viele Werkzeuge aufzählst. Damit wird getestet, wie gut der Wortschatz von Leuten, wie groß der ist und wie leicht die den auf abrufen können.
Das ist aber gar nicht. Mit Tieren ist es aber klüger als mit Werkzeugen, weil Werkzeuge ab einem gewissen Grad Fachwissen voraussetzen.
Ja, genau.
Bei Tieren
genau.
Nicht. Weil, also Tiere ja, kann ja. man durchaus. Wenn es jetzt nicht gerade 8 verschiedene gleich aussehende Käfer sind, ist das kein Fachwissen, sondern Allgemeinwissen. Also ein Okapi von einem Zebra zu unterscheiden, ist.
Also ich muss jetzt sagen, wenn ich das so höre, dann muss ich die Quizzes aber bei 9 Live echt überdenken, weil wenn Tiere mit S verlangt werden und ich dann sowas höre wie Saigauer Antilope und Stirnlappenbasilisk,
das ist echt so. Stirnlappenbasilisk nicht? Das ist der mit diesem coolen Iro.
Ja, doch. Ja. Ich kenne den. Aber ja, weißt du, so erzählt hat meiner Oma, die denkt, ich habe ihr ein schlimmes Wort an den Kopf geworfen.
Hast du Harry Potter gelesen?
Und die Leute sollten dann tatsächlich danach das machen, was ihr gerade schon ins Mikro gefurzt habt, nämlich in einer Minute so viele Schimpfworte aufzählen, wie sie nur kannten. Da wären wir bestimmt gut dabei.
Pimmelprinz. Finde ich voller witzige Worte.
Arschkeks finde ich super.
Arschkeks auch gut.
Arschkeks finde ich super geil. Oder was auch geil ist, Knallarsch.
Knallarsch
ist geil. Sieht mal, wie eklig das ist eigentlich.
Weißt du, was voll die gemeine Beleidigung ist, wenn man da mal so drüber nachdenkt? Schwachkopf. Das ist eigentlich, ist das echt hart. Das ist echt ein hartes Wort.
Stimmt.
Schwachkopf.
Ich finde immer so Verniedlichungen.
Das klingt so niedlich.
Ich finde immer so Verniedlichungen von auch so Schimpfworten so schlimm. Zum Beispiel, weiß nicht, wenn ich jetzt immer sage, du bist blöd. Was ist, wenn ich jemand, und das finde ich viel
herabsetzender. Aber dumm ist hart.
Ne, pass auf, blöd ist hat eine Charakterisierung, ne? Ja. Aber viel herabsetzender finde ich auch, wenn einer zu dir sagt, du Blödi.
Du Blödi.
Das klingt verniedlichend, aber Blödi ist auch noch so.
Du Dödeli.
Ja, du bist auch noch irgendwie.
Das klingt so schweizerisch.
Du bist noch weniger wert als Blödmann, so, ne?
Blödi.
Du Blödi.
Knödelküchle.
Sacknaht.
Und naja, also.
Das ist ein sehr geiles.
Also,
Scheiße Käfer, ja.
Und bei diesem Test ist rausgekommen, dass die Leute, die möglichst viele, die sehr viele Tiere, ist jetzt kein überraschendes Ergebnis, aber die Leute, die sehr viele Tiere aufzählen konnten auch sehr viele Schimpfworte aufzählen.
Das heißt, Biologen haben prinzipiell ein besseres Vokabular als ein Techniker, ja?
Also das Ergebnis dieser Studie war im...
Du hast das nicht verstanden, was wir gerade erzählt haben, oder?
Also diese Studie hatte im Prinzip das Ergebnis, dass Leute, die einen guten Wortschatz haben, auch viele Schimpfworte spontan aufsagen können.
Daher diese ganzen Clickbait-Bilder von wegen Leute, die viel fluchen, sind intelligenter. Ja, subscribe hier.
Genau darauf wollte ich gerade zu kommen. Die Presse, das ist nämlich ein mega geiles Beispiel dafür, was die Presse aus wissenschaftlichen Ergebnissen macht.
Bento.
Ohne Scheiß. Ja. In der Presse, und das kannst du heute noch lesen, wurde daraus gemacht, Menschen, die viel fluchen, sind klüger. Ja. Und das ist Bullshit. Ja. Das ist nicht das, was die Studie rausgefunden hat.
Ja. Genau. Also wenn überhaupt, also wenn man es überhaupt so runterbrechen will, dann ist es so, dass kluge Menschen häufiger fluchen. Aber auch das ist
auch das
nicht
ist
das, was sie herausgefunden haben. Nee,
Leute mit einem großen Wortschatz
sind in der Lage, häufiger zu fluchen.
Sind in der Lage, häufiger zu fluchen, was nichts über ihre Intelligenz aussagt.
Ganz genau. Ja, genau. Da ist nämlich der Zusammenhang zwischen Wortschatz und Intelligenz super fraglich.
Das ist nämlich der Unterschied zwischen Intelligenz und zwischen Education hier.
Bildung.
Da herrscht ein ganz großer. Ich kann sehr viele Schimpfwörter lernen, aber ich kann trotzdem ein Idiot sein.
Es gibt Leute mit unterdurchschnittlichem IQ, die super gut reden können und viel und einen tollen Wortschatz. Es gibt aber auf jeden Fall auch garantiert Leute mit einem IQ von 180, die voll das Problem haben, sich mit dir zu unterhalten.
Ja, gerade die mit einem IQ von 180 und höher sind jetzt nicht so die Sozialkavaliere. Im Normalfall.
Oh, das hast du bei der Sozialkavalier. Meine Mutter hat immer gesagt, Sozialversager.
Ja, das kenne ich im Begriff für Soldaten, aber es ist ein bisschen gemein.
Sag mal, in dieser Welt von Demolition Man ist Körperkontakt ja absolut verpönt.
Ja.
Findet ihr das schlecht? Findet ihr das gut? Was haltet ihr von Fummeln?
Rational oder? Was?
Rational.
Also objektiv oder subjektiv?
Also warte mal, muss man den Grad der Rationalität feststellen. Also ich habe kein Problem damit, dir die Hand zu schütteln. Ich hätte ein Problem damit, dir die Eier zu schütteln zur Begrüßung.
wenn du das jetzt auf eine Gesellschaft runterbrichst, objektiv betrachtet, ist es wahrscheinlich sinnvoller Körperkontakt auf ein möglichst niedriges Niveau bis gar nicht runterzufahren. Moment. Und zwar in Sachen Krankheitsübertragung, in Sachen hauptsächlich Krankheitsübertragung. Und wahrscheinlich eben auch Gewaltpotenzial, eben zum Beispiel in Sachen Eifersucht und Ähnliches. Und Eifersucht meine ich jetzt nicht nur zwischen Liebespaaren, sondern auch Geschwister und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es ja so kranke Studien, die früher im 19. Jahrhundert gemacht wurden, mit Kindern, was mit Liebe und so zu tun hat. Da gab es ja auch einen Fall, wo ein Kind versucht wurde, großzuziehen, ohne dass es jemals berührt wurde. Also ein Säugling. Es hat lächerlich wenige Zeit es überhaupt überlebt.
Sechs Wochen gelebt.
Irgendwie sowas, gestorben. Das war echt super wenig. Einfach nur, weil es nie berührt wurde. Es wurde mit allem gefüttert, was es bekommen hat, aber es hat nie körperliche Nähe erfahren und ist deswegen einfach eingegangen.
Krass. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite.
Das sind aber auch Kinder, ne?
Körperlicher Kontakt, klar, was so Krankheitsübertragung, Keimübertragung, Tröpfcheninfektionen und so eine Scheiße halt angeht, so körperliche Berührung, Umarmungen und Co. setzen Endorphine frei und steigern vor allen Dingen, helfen dir dabei, dein Immunsystem aufzubauen. Umarmungen, Körperkontakt ist wichtig.
Ja, das hat der menschliche Organismus stößt ja zum Beispiel Hormone wie dieses Bindungshormon Oxytocin und Ähnliches bei Berührungen, bei sexuellem Kontakt aus, um ja auch Bindungen zum Beispiel stabiler zu machen, emotionale Bindungen stabiler zu machen. Ja,
der chemische Prozess des Verliebens. Das ist eigentlich nur Oxytocin-Überschuss im Hirn. Ja. Ne?
Also es ist so, dass Frauen, Männer in ganz geringem Maße, aber hauptsächlich Frauen bei der Berührung ihres Kindes einen riesigen Schwall Oxytocin ausstoßen, was bei Männern übrigens beim Sex passiert. Wo Forscher von ausgehen, dass das dass der Körper das deswegen macht, um den Mann an die Frau zu binden, während die Frau das macht bei der Berührung, um die Frau an das Kind zu binden. Das heißt, dass der Körper darauf gepolt ist, eine Familie hormonell herzustellen.
Ach, deswegen finde ich als Mann Babys machen schöner als Babys sehen.
Genau. Wenn du so willst,
ist ja auch einfach. Das ist genau wie auch so dieses hier, ne? Kommt gerade aus dem Mutterleib, ist noch total zerknautscht und sieht, also sorry, frisch geborene Babys sehen einfach scheiße aus.
Sind echt eklig, also, es sei denn, es ist dein Kind.
Ja, das ist dann halt so dieses, deswegen sehen ja auch Kinder, bis zum bestimmten Alter, sehen ja aus wie der Papa. Und das ist halt auch so ein evolutionäres Ding, damit du dein Kind halt nicht tötest.
Wusstest du, dass ein Großteil des fötalen Lebens Menschen und Schildkröten genau gleich aussehen? Das ist total irre. Und zwar nicht die Schildkröten wie Menschen.
Ich sag ja, im dritten Monat der Schwangerschaft ist der Mensch ungefähr eine Echse.
Ja, es gibt auch einen Teil des Gehirns, der wird bis heute noch Reptiliengehirn genannt. Das hat tatsächlich irgendwas evolutionär. Jetzt kommen wir zu dem, worüber du reden willst.
Laut einer Forsa-Umfrage gibt jeder achte Bundesbürger an, dass er nicht genug Körperkontakt bekommt.
Du meinst wie bei Scrubs, der einsamste Mann der Welt?
Genau, daran habe ich gerade auch gedacht.
Und
Moment, ich kriege... ganz wichtiger Faktor bei solchen Studien, wir wissen Studien, es gibt nichts, was leichter ist, nicht zu fälschen, sondern Zahlen so zu interpretieren, wie man sie gerne hätte als Mensch, ja, der die Statistik erstellt.
Ja. Und es ist auch super leicht, die einfach auch ohne irgendwelche Zahlen zu drehen, misszuinterpretieren.
Genau.
Siehe Beispiel von vor 5 Minuten.
Diese Nummer hier mit zu wenig Körperkontakt. Wer wurde befragt? Wie alt waren die, die befragt wurden? Und in welchem Zusammenhang wurden die befragt?
Ganz genau.
Weil das kann auch sein, wenn du das in einem Single, auf einer Single-Party fragst, dann werden alle sagen, ich kriege zu wenig Körperkontakt.
Ja.
Meine damit aber nicht mal eine Umarmung.
Wenn du jetzt aber jemanden fragst, der halt früh in Hamburg um 8 in die U-Bahn steigt, dann wird er sagen, ich habe zu viel Körperkontakt.
Ja, genau. Aber trotzdem kann man aus solchen Studien ja oft viele tolle Sachen ziehen. Es gibt 2 ganz witzige Versuche, und zwar gab es einen Versuch, da ist jemand in eine Telefonzelle gegangen und hat dort Geld liegen lassen oder irgendwie so in der Art, ne? Und ist dann raus. Die Versuchsperson sollte nach ihm reingehen. Und als die Versuchsperson rausgegangen ist, hat einer von den Forschern oder eine weitere Person denjenigen angehalten und hat gefragt, kann es sein, dass in der Telefonzelle da gerade noch etwas Geld war?
Mhm.
Und die Leute, die berührt wurden, die einfach ganz kurz irgendwie an der Hand oder am Ärmel oder an der Schulter ganz kurz nur angefasst wurden, haben zu einem nicht unerheblichen Teil, zu einem wohl signifikanten Teil, waren die ehrlicher.
Ja.
Oder zum Beispiel schriftliche Tests, wenn Leute schriftliche Tests machen sollen, schneiden sie darin besser ab, wenn sie vom Tester vorher kurz berührt werden. Ja.
Und daran haben die sich bei uns im Internat auch gehalten.
Ja. Im christlichen Internat. Ich möchte mal einen kleinen Versuch machen
an der Stelle,
mit euch.
Nicht.
Und zwar, legt mal bitte beide eure Hand hier in die Mitte des Tisches. Direkt nebeneinander. Ja. Und zwar lege ich jetzt meine Hand auf eure Hände.
Ja, ich will.
Das ist super intim gerade.
Es ist ein bisschen gay, aber in exakt diesem Moment senken eure Körper die Produktion des Stresshormons Cortisol und schütten dafür Entspannungshormone wie Oxytocin in einer gewissen Menge und Prolaktin aus.
Und wenn ich dich jetzt aber super, zwicke, während du das
und
vorliest.
Und es ist super eklig, Richard, wie du mich gerade fingerst.
Ja,
ich
sag ja.
Ich halte das, da wäre ich vorsichtig an der Stelle, weil ich glaube nicht, dass das pauschal so ist. Gerade in so einer Situation, weißt du, ja, so einen leichten Grapsch auf die Schulter, okay, aber gerade so eine Händchenhalten-Nummer. Richard und ich kennen uns zwar jetzt sehr gut.
Sie machen das auch gerade wirklich.
Ja, Richard und ich kennen uns jetzt ja auch sehr gut. Vielleicht noch besser als mir lieb ist. Aber wenn Richard, sagen wir mal, jetzt ein Arbeitskollege wäre, mit dem ich so halb viel zu tun habe.
Mhm.
Und ich nehme ihn an der Hand. Ich glaube nicht, dass da Cortisol runtergefahren wird, sondern hochgefahren wird, weil das eine unangenehme Situation ist. Nicht, weil das ein Kerl ist, sondern hauptsächlich, weil das ein Mensch ist, mit dem ich nicht so eine Berührung teilen möchte.
Das kann gut sein, ja.
Das ist also, zum Beispiel auch, stell mal vor, weil du gerade sagtest, so Leute, die zum Beispiel bei einer Prüfung sitzen und jetzt von dem Prüfer halt irgendwie berührt werden. Ne, also, sagen wir mal, du bist irgendwo weg. Wenn ich jetzt irgendwo an einem Pissoir stehe, in der Disco, dann ist das für mich auch wie eine Prüfung. Da kommt jetzt einer an und packt mir auf die Schulter und sagt, viel Erfolg. Dann kannst du sicher sein, dann schnürt sich mir alles zu.
Echt?
Ja,
ich kann dann pissen. Das finde ich gut. Aber also es kommt natürlich auf die Art der Berührung und auf den Umstand an, aber prinzipiell klar. Berührung, wie gesagt, es gab tote Kinder
aber auch,
deswegen.
Aber ich sag ja, wie gesagt, das ist halt auch so, ich bin ja auch so ein Fan, zum Beispiel, wenn ich im Bus oder in der Bahn sitze, ne, und es gibt ja dieses Phänomen des Manspreadings. Du hast ja immer irgendeinen Affen da, der sich vielleicht neben dich setzt oder so und der dann wirklich die Beine so weit auseinander macht, dass du im Prinzip wie so eine elegante Dame eigentlich zur Seite dich wegsetzen müsstest, ne? Wenn ich solche Typen sehe, ich bin dann halt auch so krass, ich lege halt auch mein Bein über die dann drüber.
Ja, Leute,
einfach, dass
jetzt,
es denen dann unangenehm
Alter,
ist.
Jetzt geht ihr mir gerade echt auf den Sack, ohne Scheiß. Ich habe hier wirklich so tolle Beispiele dafür, wie wichtig Berührungen und wie toll Körperkontakt ist. Und seit 10 Minuten zählt ihr beschissene Beispiele auf, wie ihr beim Pissen von irgendwelchen Typen penetriert werdet, wie irgendwelche Arschlöcher in der Bahn ihre Beine über euch triegeln, ihr widerlichen Miesepeter. Leckt mich doch am Arsch, euch fasse ich nie wieder an.
Ey, wir haben doch vorhin schon drüber gesprochen, Oxytocin und so, mehr Romantik ist heute nicht drin.
Wir drücken dich, wenn die Folge vorbei ist.
Also, ja. Es gibt anscheinend
Finger weg. Beruhig dich ein bisschen. Du willst dich ja gar nicht anfassen lassen.
Finger weg, ihr F***.
Mäp.
Es gibt anscheinend, also ich habe da jetzt wirklich, ich weiß nicht, wo die her sind und so, und ich habe die auch nur aus Sekundärquellen ganz großes anscheinend.
Ein Applaus für Freds Recherchearbeit. Ich weiß nicht, wo das her ist. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat.
Ich hab da so ein Sekundärquellen.
Nein,
ich hab also das aus so einem Quotending von Facebook.
Die unnützes Wissen.
Nein, ich meine, ich habe das in einem Presseartikel gelesen, ja. Aber da stand jetzt nicht, woher diese Studie, von welcher Uni und so ist. Aber es ist anscheinend so, dass NBA, also amerikanische Basketballteams, die sich häufiger berühren, nachdem sie Punkte gemacht haben, die häufiger einschlagen, anklatschen und so weiter, erfolgreicher sind. Es ist anscheinend so, dass Kinder, die mehr Berührungen bekommen in ihrem jungen Alter, erfolgreicher sind und auch gesünder sind in ihrem späteren Leben.
Ist das Immunsystem?
Ja. Und das war, als ich das gelesen habe in der S-Bahn die Woche, meine Geschichte des Tages. Wenn im Krankenhaus bei der Arztvisite der Arzt den Patienten kurz berührt, dann nimmt der Patient den Besuch des Arztes subjektiv als bis zu doppelt so lang wahr, als er tatsächlich war.
Das ist so mal bei Scrubs Thema, wo Elliot das probiert und zu kalte Finger hat dafür.
Ach krass.
Berührungen sind einem, das klingt mal wieder mega, mega falsch und kalt, aber Berührungen sind auch ein mächtiges Mittel, um Leute zu konditionieren und sie zu beeinflussen.
Das stimmt.
Wenn man das im Fernsehen zum Beispiel bei manchen Shows, sieht man, dass die Moderatoren zum Publikum gehen und ein paar Leuten in der ersten Reihe die Hand geben. Das mache ich, wenn ich so Eventmoderationen habe und es der Rahmen zulässt, wenn es jetzt nicht gerade mega seriös ist oder so, auch ganz oft, wir spielen ja auch Impro-Theater bei das Elbe vom Ei, und da mache ich das auch relativ häufig, wenn ich eine Moderation von einer Show habe, dass ich Leuten in der ersten Reihe die Hand gebe. Denn wir haben in der letzten Folge schon über Reziprozität gesprochen. Das trifft hier die Sache mit der Körperberührung. Wenn die Leute dir dabei zugucken, wie du jemandem die Hand gibst, dann fühlen sie sich dir gegenüber näher und du wirkst sympathischer. Ja. Das ist nicht nur derjenige, der dir die Hand gibt, sondern auch die, die dir zugucken.
Boah, ich würde dir, wenn du Moderator bist, ich würde dir nie die Hand geben, weil ich nicht weiß, ob du Günter Born die noch fett am Arsch hattest oder so, nur aus Gag.
Das heißt, jedes Mal, wenn du mir Hallo sagst und mir dabei die Hand gibst, war das reines Kalkül?
Ich programmiere dich seit Jahren, Tobi. Ja.
Scheiße. Deswegen haben wir doch den Podcast so leichtfertig mit ihm angefangen.
Ach so. Irgendwann schnipse ich und du bist ein Huhn, Alter.
Ach, ein Huhn.
Das ist doch 100% schon mal auf einer Fete passiert.
Genau so.
Ich habe gerade anstatt Huhn, habe ich Hoden verstanden. Ich schnipse und dann bist du ein Hoden.
Alter, ich war an Halloween Hoden.
Ja, du sahst doch sehr schön aus.
Also ohne Schminke sah ich echt aus wie ein Hoden. Das war echt krass.
Tobi, aber so viel zum Demolition Man dann auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall wichtig, Körperkontakt zu halten. Ja,
Tobi war aber an Silvester, sage ich schon, an Halloween als Onkel Fester verkleidet von der Addams Family. Und Respekt an dich, Tobi.
Ja.
Tobi hat sich eine komplette Glatze rasiert und seinen schönen Bart abrasiert. Und ich dachte zuerst sogar, dass er sich auch die Augenbrauen wegrasiert hätte. Tobi, alter Falder, Respekt. Für einen Abend Spaß, 2 Monate lang scheiße aussehen.
Wir hatten uns alle ja auch die Bärte abrasiert für unsere Kostüme.
Mhm.
Und das war wirklich so, ich weiß noch, zwei, drei Wochen lang war das echt schwierig, auch in den Spiegel zu gucken oder euch auch anzugucken, selbst wenn wir Aufnahmen hatten, weil wir alle anders aussahen.
Alter, ohne Scheiß, ich sah aus wie eine fette Version von Tom Hanks aus Philadelphia. Das war ganz schrecklich. Wirklich, weil das war ja auch im Winter, ne? Weißt du, ständig so ein Schal und so eine Mütze und dann so dieses verquollene Kortison-Gesicht da so raus.
Ich dachte, jetzt kommt sowas wie hier, ich sah aus wie eine fette Version von Tom Hanks in Castaway. Das war ziemlich witzig eigentlich.
Ja, aber dann wäre ich ja haarig.
Mann. Tja, Leute, das heutige Thema neigt sich ja so langsam dem Ende entgegen.
Umarmt eure Liebsten.
Und genau, befasst euch mal gegenseitig alle öfter an.
Vor allem heute Nacht.
Genderübergreifend.
Ja, keine Muscheln sammeln, um sie aufs Klo zu legen.
Aber nur, wenn erlaubt.
Ja, also wenn Richard neben euch in der Bahn sitzt, dann bitte werft ihm einfach mal das Bein übers Knie.
Oh, das wäre gefährlich. Ich fasse dann an.
Ja, ist so schön.
Ja, aber ich bin so einer, ich drück dann am Oberschenkel so leicht zärtlich stark, weißt du?
Boah, das macht mich gerade ein bisschen an.
Der einen macht's an, der andere sagt I. Also Leute, Fred stirbt ganz, früher als du auf jeden Fall.
Ganz ruhig, Leute, ich hab nicht mehr so viel Muscheln im Haus.
Oh. Ich zeig dir gleich, was man noch damit machen kann.
Was machen die denn, wenn die wichsen? Haben die dann auch drei Muscheln?
Scheiße, stimmt. Ah, die wichsen wahrscheinlich nicht.
Die wichsen nicht.
Oder die nehmen die Muscheln zum Wichsen.
Denen wird das Sperma im Labor alle paar Wochen
abgezapft. Nein, die haben neben dem Bett so Pumpen stehen für die Teenies, weißt du?
Nee, die schlafen einfach auf.
Die haben eine Melkmaschine.
Die haben Matratzen mit einem Loch, die schlafen einfach immer auf dem Bauch.
Und ficken die Matratzen, oder?
Nee, in der Nacht macht die Matratze den
rein. Oh, Leute. Manchmal, wenn ich diese Matratze besorge, stelle ich mir vor, ich treib's mit der da.
Gut, Leute, dann...
Wollen wir nicht nochmal eine Folge machen?
Ja, gut, Freunde. Bevor wir gleich zum traditionellen Hörerfeedback kommen, und es gibt gleich auch Neujahrsgeschenke für uns. Wir haben wieder Post gekriegt. Im Premium-Feed hat sich ein bisschen was getan. Ihr könnt uns ja finanziell unterstützen auf der Crowdfunding-Plattform patreon.com/kackundsach. Ist auf unserer Webseite auch ganz toll auf der Startseite gleich verlinkt, kackundsach.de. Und da können alle, die uns monatlich Minimum $3 spenden, unseren Premium-Feed hören mit weiteren Zusatzinhalten, mit noch krankerem Scheiß. Ich war Weihnachten und Silvester bei meinen Kumpels Fab und Andi in Eisingen in Baden-Württemberg und wir haben wieder kranken Scheiß aufgenommen, wir haben wieder geraucht, gesoffen, Podcasts aufgenommen und da haben wir jetzt gerade eine Folge hochgeladen, wo wir uns genüsslich über Star Trek Discovery streiten.
Da muss ich auch sagen, das ist auch immer so bisschen neidisch bin ich auch immer, wenn ich mir die Folgen mit deinen Jungs aus Kieselbronn dann halt auch irgendwie anhöre, weil die sitzen halt wirklich bei dem Podcast, wenn du das mal anhörst, das klingt halt wirklich, als würden die am Fliesentisch sitzen, eine nach der anderen rauchen und sich genüsslich dann so auch einen kurzen reindonnern.
Ja, so
die haben
ist
eine Folge
halt auch,
aufgenommen, ne? Über die Area 51, da hörst du halt wirklich, wie die sich zwei, dreimal so richtig so einen Schnaps reindonnern, wo ich mir denke so, scheiße, ich will das eigentlich auch.
Wir müssen für die Podcast, für den Premium-Feed auch mal so eine Folge machen, wo wir uns wirklich in eine Bude setzen, wo man rauchen darf und dann ballern wir uns einfach mal mega weg und nehmen uns dabei auf.
Ja, so wie Pavel Pipovic und Bronko Kulitschka-mäßig, ne?
Ja, ja, ne? Ja. Und dann, weißt du, und dann auch so viel, dass Fred irgendwann aufhört rumzumoderieren und wir dann von Hühnerhot, weißt du, wir fangen an über wo kommt das Ei her zu reden und sind irgendwann über Scrubs-Zitate bei Slipknot gelandet.
Genau,
so ja. So einmal über alles.
Ja. Okay. Aber wie gesagt, Fred, notier's dir mal im Hinterkopf, wir wollen das auch.
Machen wir mal so eine richtige Zerstörungsfolge.
Ey, das können wir doch vielleicht machen zu unserem Zweijährigen jetzt dieses Jahr im Sommer.
Ja, ja, mal gucken.
Und wir haben, also wir wollen ein bisschen mehr im Premium-Feed machen, also da lohnt es sich auf jeden Fall noch auch neu einzusteigen. Und du hast gerade schon kurz angeteased, Richard, es gibt eine neue Folge Skepsis, unser Format mit Verschwörungstheorien. Und zwar habe ich da mit Fab und Andi über die Area 51 gesprochen und daraus hören wir uns einen ganz kurzen Ausschnitt an.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah!
Das Einzige, was mich da immer skeptisch macht bei solchen Sachen, ist, wenn berichtet wird, dass die so unnatürlich wenden in der Luft.
Ja.
Wenn ich was sehe, was perfekt kerzengerade ausfliegt, dann das können wir bauen, kein Problem. Aber dieses Wenden ist das, was mich
genau.
Ich dann denke, okay, das ist kranker Scheiß.
Da gibt's so Sichtungen, wo die Objekte am Himmel dann angeblich so mit einer so zack, einmal nach links oder wieder nach rechts
weil
gezogen sind.
Weil das ist ja die Definition von so einem Raumschiff mit Antigravitationsantrieb, dass du so wenden kannst, ohne dass jemand verreckt da drin.
Oder allein auf der Höhe auf einer Stelle stehen zu bleiben. Ja, das musst du auch erstmal hinkriegen.
Ja, gut, ja. Das kann ein Helikopter.
Aber nicht auf der Höhe.
Dann kannst du einen Ballon. Das lasse ich mir noch gefallen. Dieses Wenden bei solchen Geschwindigkeiten, das ist das.
Das sind ja so
was Krasses.
Die scheinbar die Trägheit außer Kraft gesetzt haben.
Also wirklich
haben.
90 Grad abbiegen, ohne Kurve, einfach bam, nach rechts.
Mhm.
Aber ich möchte bitte dazu sagen, dass ich nicht glaube, dass ein Gravitationsantrieb existiert.
Du meinst ein Antigravitationsantrieb?
Ja, der schon runterfallen funktioniert.
Yeah.
Hast du die Folge schon gehört? Nee.
Ich habe sie gehört.
Das ist mega gut.
Sehr geil. Da wird es auch noch eine Fortsetzung demnächst geben, wo wir über den UFO-Absturz von Roswell gesprochen haben. Aber dazu bald mehr. Ja.
Mega geil, hat mich auch sehr an die, wer sie noch nicht gehört hat, die Tschernobyl-Folge gehört. Hört euch echt mal die Premium-Folge. Weißt du, wer so hier 2018 gute neue Vorsätze und so, ne? Lass mal einen Döner weg, unterstützt mal die Künstler.
Ja. Ja, gut, Leute. Übrigens, sehr geil, wir sind in den iTunes-Charts in unserer Kategorie in den Top 20, obwohl wir seit fast einem Monat keine neue Folge released haben.
Yeah.
Aktuell, also obwohl wir seit Mitte Dezember ja jetzt Weihnachtspause gemacht haben, das finde ich sehr cool. Und damit kommen wir jetzt zu den iTunes-Rezensionen. Und das war das erste Mal im neuen Jahr, dass ich Ukulele gespielt habe. Wundert mich, dass die überhaupt noch stimmt. Geil. eine neue iTunes-Rezension. Und zwar von Mr. Miyagi.
Mr. der Echte?
Ja, er gibt uns 5 Sterne und schreibt: Stammtisch mit Niveau. Ich bin durch einen Freund auf euch aufmerksam geworden. Seitdem habe ich alle Folgen durchgehört. Wie wäre es mit der Serie The 100 oder Interstellar? Auf jeden Fall immer weiter so.
Interstellar gerne, The 100 nein. Bin ich raus.
100, was habe ich das gesehen?
Ich habe es gesehen, ich fand es leider echt
langweilig. Ah, nee, Glitch habe ich mir letztens angeguckt. Mhm. Das war nicht schlecht.
Nee, aber ich hab The 100 gesehen und fand es leider echt langweilig.
Ich glaube, das ist auch noch ein bisschen zu unbekannt. Können wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, Interstellar wurde unter Verschluss ein geheimes Projekt von Tobi und ein paar besoffenen Kumpeln von ihnen in Kevela aufgenommen vor kurzem. Wir müssen mal gucken, ob wir es aus technischer Sicht veröffentlichen können. Aber ich sehe, also schauen wir mal. Ne?
Schauen wir mal. Wenn, dann gibt es das nachher im Premium-Feed.
Ja, neues Format, was wir ausprobieren wollen.
Genau. Ja. Ja, Leute, gebt uns iTunes-Rezensionen. iTunes ist zwar ein Scheißprogramm, aber wir lesen alle Rezensionen, die ihr uns gibt, auf jeden Fall vor. Deswegen do it. Und damit kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Tja, Leute, es gibt Geschenke. Also in letzter Zeit nimmt das fast schon ein bisschen überhand, ne? Also meine Freundin Nina hat sich ehrlich gesagt vor kurzem so ein bisschen beschwert, dass wir gerade so oft Post von unseren Hörern kriegen.
Voll geil.
Was beschwert die sich denn da? Schickt so. Doch auch mal Nina was. Ja,
pass mal auf, wir haben hier so eine mysteriöse Schuhschachtel per Post gekriegt und da hat jemand ein Blatt reingelegt. Ja, und zwar haben wir die Post bekommen, mal gucken auf den Absender, von Sascha Klinert. In Willingen-Schwenningen, Hajon Schwab. Und zwar hat er da Kaki ausgedruckt und da steht: Jetzt könnt ihr mit der Wurst nach der Speckseite werfen.
In welcher Folge war denn das nochmal?
Lasst es euch mit einem ordentlichen Brot, Senf und mit dem einen oder anderen Bier schmecken.
Nein, der hat ein Care-Paket fertig gemacht.
Er hat uns Würste geschenkt.
Nein, geil!
Würste.
Er hat ein Care-Paket fertig gemacht.
Ja, der hat uns Würste geschickt.
Und Speck!
Das ist richtiger Wurzelspeck so,
und
oder?
Und eine Speckseite. Oh. Und er hat uns hier richtig... Richtig gourmetmäßig hat er uns auch noch Dosenwurst geschickt.
Oh, riech mal, Tobi. Das ist zwar eingeschweißt, aber der riecht, ey.
Das riecht. Mein Vater ist Metzger. Ungefähr so roch der immer, wenn er von der Arbeit rauskam.
Jetzt riech ich's auch, ey.
Voll geil. Ey.
Ich rieche tote Tiere.
Gefühlt rieche ich auch durch die Dose, aber ich vermute mal, die hat er beim Metzger gekauft, deswegen riecht die einfach nach dem Metzgerladen. Ey,
danke schön. Danke, danke, danke.
Ja, Metzgerei, die sind aus der Metzgerei. Riech mal, die riecht so richtig nach der Metzgerei, die Dose.
Ja, vielen Dank, Sascha, dass du unser Übergewicht förderst.
Die riecht halt wirklich, als hätte die unterm Lagerfeuer gelegen.
Oh, die will ich haben.
Was ist denn da? Ach, Bratwurst. Hausmacher Bratwurst. Oh, geil, danke, Mann.
Also ich frage mich ja echt zur Zeit, ob unsere Hörer glauben, dass wir bedürftig sind. Die uns ständig irgendwas zu essen und zu saufen schicken.
Ja, aber das ist doch voll geil, ey. Diese Würstchen, die sehen so unendlich lecker aus.
Ja, Mann.
Auch dieser Schinken da.
Dieser Schinken Speck. Sieht so super geil aus. Ich weiß gar nicht, wie man den, weiß ich nicht, brät man den?
Ich würde den abschneiden und so essen.
Oder, ja, wollte gerade sagen, oder schneidet man den klein und isst den dünn auf Brot, ne?
Ja, oder einfach so, mit ein bisschen Senf oder so.
Und Bollenspeck. Geil, so, Leute.
Danke, zum Mitkochen geht auch.
Ein weiteres kleines Paketchen kam von Tizian. Er schrieb: Liebes Kack- und Sach-Team, liebes Kacki. Scheiße, ist es überhaupt ein Er, Tizian? Was ist das für ein Name? Abgefahren. Muss ich mal googeln. Liebes Kack- und Sach-Team, liebes Kacki, seit langer Zeit höre ich eure Episoden und sauge sie förmlich auf wie ein Schwamm. Es ist einfach herrlich, wenn Tobi und Richard mal wieder wild diskutieren und Fred einfach nur noch versucht, dieses Wirrwarr auseinanderzukriegen.
Ist noch aus der Fred-Woche, ne?
Die Themen sind super gewählt und die Gäste sind klasse. Meine Kumpels finden euch auch super. Doch nun zu meinem Geschenk an euch. Da ihr mehrmals schon euch beklagt habt, dass euer Flaschenöffner schon sehr abgenutzt ist, habe ich hier ein robusteres Modell. Außerdem stärken wir ein wenig die Frauenquote, was natürlich auch gut ist. Ich hoffe, sie gefällt euch und habt lange Vergnügen damit. Liebe Grüße aus dem katholischen Eichsfeld. Euer Tizian.
Ist das? Ah! Geil.
Nackte Frauenflaschenöffner.
Geil. Soll ich dir was sagen? Den hat meine Freundin nur in ungefähr unserer Pimmelgröße. Also den Flaschenöffner Pimmelgröße.
Also er hat uns eine nackte Frau als Flaschen. Mega du, cool. Tizian, vielleicht hast du da alte Folgen von uns gehört, weil wir haben ja schon mittlerweile vor, ist auch schon fast ein Jahr her, haben wir von unserem großartigen Hörer Dennis ja auch unseren großen Holzpimmel bekommen, also der immer noch super funktioniert. Also es geht uns Pimmel- und Flaschenöffnermäßig ziemlich gut, aber wir werden deine Frau auf jeden Fall als alternativen Flaschenöffner hier bei uns in Ehre halten.
Mega cool, dankeschön, Mann. Das ist
schwer.
Ja, das ist so richtiges Gusseisen
irgendwie. Ja.
Die Frau hat doch ordentlich Speck auf den Rippen, die finde ich geil.
Holz vor der Hütte und Kohle im Keller, du.
Nom, nom, nom. Okay, cool. Das war super sexistisch, das sollten wir nicht.
Ja, wir respektieren Frauen in all.
Gut,
ja.
Kommen wir mir wirklich leid.
Tobi und ich haben zu Silvester noch festgestellt, den Song, den wir immer singen, Dicke Titten Olé, ist ziemlich sexistisch und wir sagen jetzt immer alle Titten Olé, damit sind auch Männer Titten.
Alle Brüste.
Ja, alle Brüste Olé und anstatt Kartoffelsalat ist es jetzt alle Brüste Olé Rohkostsalat.
Also alle Brüste Olé, alle Brüste Olé, alle Brüste und Rohkostsalat.
Ich bin von Idioten umgeben.
Wir wollen nur politisch korrekt sein.
Ich bin von absoluten Idioten
weißt
umgeben.
Weißt du, wenn man sagt, dicke Titten, große Titten, alle Titten, auch Männertitten, alle Titten.
Wie seid ihr eigentlich so dumm geworden? Wurde ihr als Kind nicht ordentlich angefasst?
Ich möchte auf die Menge des Anfassens jetzt nicht antworten.
Habt ihr nicht genug Berührung gekriegt?
Tobi war im Internat, der hat 100 Probe genug Berührung gekriegt im katholischen Internat.
Finger weg von der Dosenwurst.
Nein. Die ist für uns, nicht für dich.
Leute, kommen wir zum klassischen Hörerfeedback. Wir freuen uns auch weiterhin immer gerne über alles, dass ihr uns zumailt über unser Kontaktformular auf der Webseite kackundsach.de. Wir können natürlich nicht alle vorlesen, aber ein paar schöne will ich hier zum Besten geben. Und zwar schreibt Shamway: Hi, ich liebe euren Podcast, sitze oft in der Straßenbahn und werde schief angeguckt, da ich mich vor Lachen nicht mehr einkriege. Cool wäre eine Sendung zum Thema Breaking Bad. The Psych of Walter White. Liebe Grüße, Shamway.
Ah, oh, mega gerne.
Das stimmt, und vor allem über das amerikanische Gesundheitssystem.
Ja, also, weil Breaking Bad wäre, wenn es in einem kanadischen Gesundheitssystem wäre, sie haben Krebs, Treatment starts tomorrow, Ende.
Genau, ja.
Also, das ist eine Folge, Shamway und alle anderen Hörer, die wird auf jeden Fall kommen.
Ja.
Breaking Bad, ja.
Die wird auf jeden Fall irgendwann mal kommen. Wir haben eine sehr interessante und geheimnisvolle Mail bekommen, die ich euch jetzt ungeschnitten vorlesen möchte. Guten Tag. Es grüßt euch der oberste Domianer der Reptiloiden aus der Flachhohlerde. Wir haben einige eurer Nachrichten empfangen und fanden sie sehr erheiternd. Vielleicht dürft ihr als unsere Haushofmeister weiterleben, wenn wir eure Welt erobert haben. Unser Avatar, der gelbe Twitter-Troll, hat schon die Saat eures Untergangs ausgesät. Unser Kaiju Uringeller ist eurem Jäger Brown Tornado. Ihr werdet aussehen wie ein zerschossenes Dorf nördlich der Windebene.
Oh Gott, ey.
Ja, die Mail kommt von
unserem... Das lasse ich mir echt mal auf T-Shirts drucken, glaube ich. Ey.
Die Mail kommt von unserem Reptiloiden-Hörer Jürgen. Er schreibt, außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass ihr in eurer Weihnachtssendung etwas Wichtiges vergessen habt, und zwar die Japaner. Das Land der Samurais, Mechas und Mangas, da einige interessante Traditionen, obwohl sie eigentlich Shintoisten und Buddhisten sind. Erstens hat es der Kommerz geschafft, den Japanern weiszumachen, dass KFC ein traditionelles Weihnachtsessen ist. Das hatten wir im Jahr vorher besprochen. Mhm. Und alle Läden vor dem 24. ausgebucht sind.
Mega krass.
Und noch wichtiger, in Japan ist Weihnachten das Fest der Liebe, und zwar im fleischlichen Sinne. Love Hotels sind auf Monate ausgebucht, und unter den Zeichen des Weihnachtsbaums werden wohl mehr Entjungferungen vollzogen als das ganze Jahr über. Also wenn man als Austauschstudent am Heiligen Abend vor dem einem Kollegen nach Hause eingeladen wird, sollte man nochmal duschen gehen, denn da läuft noch was.
Er ist ein bisschen wie Karneval, nur umgekehrt. Ja, da brauchst du nicht duschen gehen.
Also Weihnachten ist bei den Japanern das Fickfest.
Voll geil.
Also macht weiter so, schreibt Jürgen, und heil dem Echsengott.
Heil dem Echsen. Ja, ist auch immer so, schaut mal, wann euer Geburtstag ist, und dann schaut mal, wann euer Papa Geburtstag hat, und dann rechnet mal zurück.
Ich bin Karnevalskind. Hier riecht so brutal nach Wurst, das lenkt mich mega ab.
Wir müssen die Wurst wieder einpacken, ne? Weil Nina, wenn Nina heimkommt gleich, die frisst alles weg.
Ich will eine von denen hier möchte ich probieren.
Ich will gerne einen von diesen roten hier probieren, die sehen so geil aus.
Ja. Komm, Tobi, wir nehmen uns jetzt eine.
Ja, nee, lass die zu, du Arsch.
Dann lass ich die hier liegen, den Rest packst du ein.
Wir müssen gleich noch ein Foto machen.
Wir müssen ein Foto mit der Wurst machen, das ist super. So. Hätte ich nie gedacht, dass ich das hier mal höre.
Eine letzte Hörermail habe ich noch, und zwar von Giorgio Betonschuh. Dank meines Arbeitgebers konnte ich gerade die Titanic-Folge hören. Falls mir noch keiner zuvor gekommen ist, möchte ich auch mal einen Klugschisshaufen dazu in die Schüssel setzen. Ich glaube, es war der Rülpskönig Tobi, der in einem Halbsatz fragte, warum man das Leck der Titanic nicht untersucht. Wenn ihr euch mal die Bilder des Wracks anschaut, dann sieht man, dass der Bug bis zu den Ankerdüsen im Dreck oder Ankerklüsen im, keine Ahnung, ist das ein Schiffsjargon, dass der Bug bis zu den Ankerklüsen im Dreck steckt. Das Ding ist auf dem Grund eingeschlagen wie ein Schneepflug in einer Schneewehe. Der Schaden, also das Leck, steckt also circa 5 bis 10 Meter in der Kacke.
Mm. Ja, das macht erschreckend viel Sinn. Mm.
Ja. Und du kannst, das gibt mega viel Sinn. Und du kannst das Leck halt vermutlich nicht ausgraben, weil das ganze Wrack dann super instabil ist und einstürzen könnte.
Stimmt. Mm.
Ja, bleibt nur eins. Wir brauchen Geld, damit wir es bergen können, endlich.
Ja, genau. Ja. Was Cameron nicht geschafft hat, schaffen wir. Ja.
Genau, die Kack- und Sachgeschichte.
Genau.
Also. Zwei Idioten, die in der Disco rumrennen, dicke Brüste.
Alle Brüste, Rohkohl,
fickt euch, ihr Dutchies. Dullis.
Hier hat man doch bestimmt Sauerstoff und Liebe entzogen im Mutterleib, Alter.
Tobi, nimm die Wurst aus dem Gesicht, Alter. Das kann.
Die ist ja, genau. Nimm die Wurst aus dem Gesicht, das ist mein Penis.
Ey, wie soll ich dich denn als seriösen Mitgestalter dieser Show wahrnehmen, wenn du am Mikro sitzt und eine in Plastik verpackte Wurst auf dein Gesicht drückst?
Und schnüffelst.
Das ist kein Schnuffeltuch. Das ist kein Schnuffeltuch, das ist eine Wurst.
Tja,
Tobi, wiederhole, mein Vater ist Metzger. Du kannst dir vorstellen, wie ich groß geworden bin.
Tobi nennt seine Freundin ja auch nicht Ramona, das ist ja immer nur im Bett. Wenn sie im Bett liegt, nennt sie ihn nur Würstchen.
Mein kleines Würstchen.
Wie war das, dieses Schneidebrett?
Die
extra breite Saftrille.
Was? Tobi, wir waren im Baumarkt und Tobi brauchte ein Schneidbrett. Wir haben eins gefunden aus richtig geilem Holz. Ja, und das hat irgendwie nur 11 Euro gekostet. Und Tobi stand da, boah, das nehme ich jetzt. Und ich so, ey, guck mal, dann hast du sogar ein extra. Ja, mit extra breiter Saftrille.
Oh, das müsst ihr das nächste Mal fotografieren.
Ja, schon gesagt,
die Verpackung wird nicht mehr.
Das stand auf der Verpackung. Wir gesagt, das ist so ein mieser Kosename für die Freundin. Ja. So.
Extra breite Saftrille. Das ist unterste Schublade. Ich weiß nicht mehr, solche Wörter auf Produkte schreiben.
Aber wir haben uns an der Kasse im scheiß Obi, wir haben uns nicht mehr eingekriegt vor Lachen, weil den ganzen Tag so, ey, schau mal vor, Ramona kommt nach Hause und du sagst, na, meine kleine Saftrille.
Kinder, ist das krank.
Produktdesigner sein muss ein doller Job sein.
Wenn ihr uns gerne unterstützen möchtet mit einer Kleinigkeit und unseren Premium-Feed hören wollt, dann unterstützt uns bei Patreon. Besucht unsere Website kackundsach.de. Gebt uns eine Rezension bei iTunes. Folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Twitch und bei Instagram. Ja, und damit machen wir Feierabend. Erste Folge im neuen Jahr. Wir freuen uns auf vielen weiteren kranken Shit. Tobi, Richard und Fred sagen tschüss. Leute, der Popschutz riecht voll nach Rauch, ey. Ich hab ja zweimal mit Farb und Andi bei Farb in der Bude und wir haben da halt gequarzt wie die Schweine beim Aufnehmen, ne? Ich
find, das riecht eigentlich ganz geil.
Na
vielleicht
gut.
Muss er erst feucht werden.